Andi, ich möchte dich begrüßen.
Bist du eine Sölefant? Ich möchte dich begrüßen.
Oh Gott. Ich komme mal rein.
So, sofort wieder beim NDR. Ja, okay.
Andi.
Ja?
Was ich eigentlich sagen wollte ist, ich möchte dich begrüßen mit einem freundlichen Live Logs and Proper. Das ist alles scheiße.
YouTube.
Ist alles scheiße, echt.
Ich bin super. Mach Musik, bitte.
Ah, was denn überhaupt? Ach Gott, ich bin mein ganzes Pad ist durcheinander. Ich muss jetzt erst wieder das hier diese Sache finden mit dem Intro. So.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel feierlich zur 13. Folge Star Trek Prodigy, die passenderweise zu unserer jüngsten Vergangenheit All the Worlds Stage heißt. Die ganze Welt.
Als hätten wir es geplant.
Ist Wahnsinn, oder? Ja.
Ja.
Auf der Bühne heute.
Andreas Dom.
Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr da seid.
Das können wir wirklich bei Livecasts können wir sagen, auf der Bühne heute. Das ist wirklich wäre wirklich gut.
Ja, ist die Frage, wie viele Livecasts es jetzt noch geben kann. Also ich glaube, wir sind jetzt am Zenit angelangt. Ich glaube, besser wird es nicht mehr.
Nee, besser wird es nicht, aber vielleicht gleichbleibend. Also wir haben ja noch ein bisschen was vor, ne? Zum Beispiel läuft ja im Dezember die letzte Folge Lower Decks. Ich will es nur mal angemerkt haben.
Ja. Hast du schon mit unserem Management gesprochen darüber?
Ja.
Ja?
Habe ich, tatsächlich.
Ja, ist ja
also
gut.
Mit Teilen. Das Management.
Wie viel Management haben wir denn? Es wird immer mehr. Es ist so ein Rising Discovery Panel, ein Rising Star.
Ich habe mit unserem Booking drüber gesprochen und nicht mit der Produzentin.
Ach so, ich verstehe. Oh, du hast die Produktion übergangen.
Nee. Das hätte ich nur übergangen, wenn ich klare Entscheidungen getroffen hätte. Die habe ich nicht. So, aber lass uns doch aufhören, irgendwelche Spekulationen zu machen. Wir wollen heute die 866. Folge Star Trek und die 12. bzw. 13. Folge von Prodigy besprechen.
Das wollen wir, absolut.
Und ich für meinen Teil habe Lust.
Ich auch, also mehr denn je. Ne? Eskapismus ist mal wieder angesagt. Wir wollen nicht auf die Weltlage eingehen. Dieses Wochenende hatte auf jeden Fall Yin und Yang. Deswegen jetzt wieder mehr
Yin. Genau.
Glaube ich.
Genau, jetzt wieder mehr Ying. Also wir hatten einen ganz tollen Abend an dem Freitagabend, das kann man schon mal sagen.
Ja, also unser Livecast. Ihr habt es vielleicht gemerkt, es gibt keine Werbung mehr für den Livecast, weil er ist vorbei. So, ne? Unser Podcast-Experiment mit Impro-Schauspielerinnen und Schauspielern.
Ich bin wirklich stolz darauf, dass wir irgendwie was geschafft haben, was es meiner Meinung nach wirklich bis jetzt noch nicht gegeben hat. Also eine Live-Podcast-Impro-Show. Ich glaube, dass es das so in dieser Form noch nie gegeben hat.
Ich glaube auch, ja. Toll. Und es hat funktioniert, würde ich sagen, aus meiner Perspektive, aus deiner, glaube ich, grob auch. Und ich glaube auch aus der ein oder anderen ZuschauerInnen-Perspektive, soweit ich das mitbekommen habe. Also ich fand's, ich hatte sehr viel Spaß und das war ja unser Primärziel.
Genau.
Ja.
Und zu einem anderen, da hast du gerade schon richtige Worte gesprochen, wir bieten jetzt hier Eskapismus in Reinkultur.
Ja.
Gleichermaßen möchte ich trotzdem Solidarität nach Thüringen und Sachsen schicken und sagen, Infinite Diversity in Infinite Combinations, das ist der Leitspruch von Star Trek. Und wer das nicht verstanden hat, der wählt ekelhaft und das muss dringend wieder aufhören. Und wir müssen irgendwie versuchen, dass das schnell wieder aufhört. So
schaut's aus. Und man soll's natürlich nicht kleinreden, aber man kann auf der anderen Seite auch sagen, dass in beiden Bundesländern 70% der Menschen, die gewählt haben, ja auch was anderes gewählt haben. Punkt.
So, genau.
Schauen wir mal ins Feedback.
Schauen wir mal ins Feedback, genau. Ja. Sehr, sehr schöne Überleitung. Du hast ein bisschen Feedback vorbereitet, aber diesmal muss ich dir sagen, komme ich dir zuvor, denn ich habe auch noch mal ein bisschen Feedback vorbereitet.
Ach komm, machen wir jetzt hier Konkurrenzprogramm, ja?
Ja,
mein Feedback ist aber besser als dein Feedback.
Ja, richtig, denn ich habe jetzt mal endlich, nach so vielen Jahren, mal in die YouTube-Kommentare geguckt.
Also was nicht so kompliziert ist tatsächlich,
Richtig. Eigentlich gucke ich immer in die YouTube-Kommentare, aber wir nehmen sie nie mit auf. Dabei sind da zwei Personen, die immer wieder kommentieren.
Ununterbrochen wirklich, ja.
Genau, und das sehr, sehr konsequent. Und das ist natürlich eigentlich gut, weil wenn wir in YouTube mit diesem Kanal richtig erfolgreich werden wollten.
Ja, dann brauchen wir euch zwei.
Was wir nicht wollen, aber das ist ja nicht so schlimm. Aber dann bräuchte man wirklich sehr, sehr viele Kommentare, um den Algorithmus irgendwie zu pushen. Ich schätze mal, dass das so funktioniert. Wenn wir irgendwann mal mit diesem Video YouTube durchstarten, dann wollen wir auch von euch, dass ihr alle da ganz viel kommentiert. Aber das Kommentieren jetzt auf jeden Fall immer schon der Peter und der Dominik.
Ja, so ein bisschen und, so die Muppets Show Grandpas von YouTube.
Ja, genau. Ja? Genau. Waldorf Peter und Stettler Dominik, die sich gegenseitig immer quasi auch kommentieren und sowas. Und zur letzten Folge, Let's Sleeping Borg Lie, hat Peter kommentiert, Junge, ihr schweift mal wieder ab. Wir sind bei den Kommentaren und nicht über Daten. Ihr vergesst, dass in der ersten Staffel von Picard sowas wie eine Menükarte gab bei Dash, wo sie nur das eine hatte. Bei 5304, Kaffee kann für ältere Menschen Wohlschaden zuführen, habe ich selber erlebt, wenn man Kaffee immer auf nüchternen Magen trinkt, beschädigt ist und man bekommt viel Durchfall und man trocknet von innen heraus aus. Deswegen trinke ich jetzt am Morgen Tee und später Kaffee, denn der Tee ist schonender für den Magen und ist nicht aggressiv wie der Kaffee. Ja. Ich würde das auch, also ich möchte hier an der Stelle mal sagen, ja, das ist aber nicht kaffeeabwertend, ne? Man muss einfach nach der Nacht, man denkt immer drüber nach.
Ja.
Wenn ihr gerade aufwacht, dann habt ihr in der Regel, ne, außer ihr habt irgendwie personelle Bettflucht oder sowas, aber in der Regel habt ihr so, sagen wir mal, 6, 7, 8, 9, 10 Stunden ohne Trinken verbracht. Das heißt, das Erste, was ihr machen solltet, wenn ihr aufsteht, wäre tatsächlich einfach mal ein Glas kaltes Wasser trinken.
Oder Zitronenwasser.
Ja, genau. Also man kann ja noch verschiedenste Sachen hinzufügen. Manche schwören auch ein bisschen auf Apfelessig da noch drin oder sowas. Ne? Also es geht alles. Aber auf jeden Fall erstmal wieder hydrieren und das würde ich auch vor dem Kaffee machen. Das möchte ich dem Dominik möchte ich bestätigen. An die Menükarte von Dash in der ersten Staffel Picard beim Replikator wird es ja wahrscheinlich gewesen sein, kann ich mich nicht dran erinnern. Tatsächlich.
Und das mit dem Kaffee ist natürlich, ja, es ist ein saures Getränk. Das heißt, wenn man Magenprobleme hat, dann ist Kaffee vielleicht nicht das geeignete Getränk. Aber auch Tee mit Thein kann dann nicht, also mit einem großen, also grüner Tee oder so, oder schwarzer Tee, kann durchaus auch nicht so richtig cool sein. Obwohl, na, stimmt schon, Kaffee ist, so habe ich auch gehört, das aggressivere Getränk in diesem Fall.
Aber das gilt ja im Prinzip für alles. Also wenn ich, keine Ahnung, Pommes sind zum Beispiel auch nicht immer gut.
Morgens um 17:45.
Zum Beispiel.
Ja, Pommes und Kaffee. Ja.
Ja. Oh, Pommes und Kaffee, das wäre gar nicht mal so schlecht. Genau. Dominik schreibt übrigens zu dieser Folge noch, also er schreibt bei Let's Sleeping Borg Lie über die nächste Folge. Wenn ich mich richtig erinnere, muss die nächste Folge sehr, sehr witzig werden und auch vor allem sehr tief in die Star Trek-Geschichte gehen.
Ja, ist nicht ganz unrecht.
Genau, und das werden wir jetzt gleich mal gucken, ob diese wirklich so ist. Peter sagt schon mal, war auch witzig, wie alle Prodigy-Folgen. Aber ob wir das auch witzig fanden?
Ja, das werden wir mal sehen. Wir haben einen sehr speziellen Humor.
Richtig.
Es gibt liebe Menschen, Grüße sagen, an YouTube die auf jeden Fall. Keinen Humor. Ja, was? Bitte, ja.
Nee, liebe Grüße an YouTube.
Ja, ja, finde ich gut.
Also völlig ohne Humor, möchte ich das sagen.
Völlig humorlos, ja.
Genau.
So. Schweife über zu unserem Blog. Ich habe auch mal bei Facebook geguckt, da gab es 4 Likes. Ja. Danke dafür. So,
Wir müssen mal, Leute, wenn ihr da irgendwo in diesen großen Facebook-Gruppen aktiv seid, sagen wir mal Star Trek-Fans Deutschland oder sowas, ne, wir würden euch, also wir lieben euch jetzt ja schon, aber wir würden euch noch mehr lieben, wenn ihr da ab und zu mal unseren Podcast verlinkt. So. Ja. Weil wir sind so selten auf Facebook, keine Ahnung. Also man muss sich ja irgendwann auch so für ein Social Network entscheiden und ich habe gar nichts, also ich sage ja gar nichts gegen den Konzern, also ich sag schon was gegen den Konzern, aber ich nutze diesen Konzern ja auch mit Instagram und Threads. Ja. Aber Facebook, wir verteilen es ja auf Facebook. Man kann unseren Post dann einfach verlinken in allen möglichen Gruppen. Das fände ich richtig toll, wenn ihr das mal tun würdet.
Und wenn sich da eine relevante Community, also no pressure, wenn sich da eine relevante Community aufbauen würde, dann würden wir uns vielleicht auch ein bisschen mehr drum kümmern, sage ich jetzt mal.
Ja, zum Beispiel du.
Genau. Habe ich verstanden. Gehen wir auf unser Blog. Ich weiß jetzt nicht, du hast dich da schon auch ausgetauscht zur Replikator-Problematik. Vielleicht ist das auch hinreichend geklärt. Also, ne, es ging da um die Frage, wie man denn jetzt irgendwie Gerichte an den Mann, an die Frau bringen kann. Da gab es jetzt verschiedene Vorschläge, wie man denn auch so ein User-Interface gestalten könnte und Fragen darüber, ob man denn jetzt Hotdogs finden sollte oder könnte oder nicht oder ob man vielleicht auch lieber Fragen beantworten sollte, sowas wie ich will heute gesund essen oder ich brauche heute Soul Food oder ich will mein Date beeindrucken oder sowas, fand ich übrigens ganz schöne Idee. Also wir können festhalten, dass mit dem Replikator, das ist am letztendlich ein User-Interface, eine User-Interface-Frage.
Ja, beziehungsweise, also ich fand es ja ganz schön, dass Frank da nochmal geschrieben hat, ja, aber selbst wenn du irgendwie Erdengerichte Fastfood hast, musst du erstmal dann den Willen haben, diese Erdengerichte auszuprobieren und dann mit Fastfood was anfangen können. Als Begriff, verstehe ich alles. Das hat aber immer noch das Problem, dass man nicht klar hat, was eigentlich der Unterschied zwischen der Protostar und der Station darauf ist, weil dieser Barnes Frax war ja nicht bei denen. Also offensichtlich haben die auf der Station selbstständig Hotdogs gefunden und auf der Protostar nicht. Deswegen verweise ich weiterhin, ich glaube, es ist ein UI-Problem.
Well, also wir können auch gerne weiter unter dieser Folge hier darüber diskutieren. Das scheint ein Thema zu sein. Da steckt ganz viel Wurst drin. So,
Wurst.
Ich würde gerne noch einmal weitergehen zu Judith aka Badgie-Ass. Und sie meldet sich zur Frage, wie denn jetzt eigentlich die Borg assimilieren. Da hat man ja drüber gesprochen, dass du hast die Nanoprobes irgendwie ins Spiel gebracht, die ja dafür sorgen, dass man assimiliert wird. Und dann haben wir jetzt in der letzten Folge gesehen, dass da auch quasi wieder chirurgisch oder durch körperliche Attachments, durch Eingriff wirklich Dinge passieren und nicht durch Nanobots, die das dann irgendwie von innen bauen, ja. Judith schreibt dazu zur Assimilation. In der Voyager-Folge Dark Frontier rettet Seven einige Humanoide, die kurz vor der Assimilation stehen, die chirurgisch anmutet. Also so ähnlich wie in der Folge hier. Ich denke, es laufen beide Prozesse ab. Erst Injektion der Nanosonden, dann das Einsetzen der größeren Implantate. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
Möglich, ja, genau. Ja.
Wir wissen es nicht hundertprozentig. Also wir hatten ja jetzt mal irgendwie gedacht, es hat vielleicht auch irgendwas damit zu tun, dass es keine Nanosonden mehr gibt.
Ja, das fände ich immer noch eine sehr, sehr schöne, Kanon-Erklärung.
Ja.
Aber ich bin mal gespannt, ob es das irgendwann noch erzählt wird. Ehrlicherweise, ich möchte es gar nicht so sehr hoffen, weil ich weiß nicht, ob wir noch weitere Serien haben, die irgendwie das Borg-Thema aufnehmen sollen.
Ja, ich glaube nicht. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir haben ja neue Feindbilder.
In allen naja, wer weiß, aber wer weiß, was in Starfleet Academy passiert und wenn dann irgendwie mal geguckt wird, was eigentlich im 32. Jahrhundert die Borg machen.
Die Klingonen fehlen ja auch noch.
Klingonen werden auch noch wiederkommen, da bin ich fest mit überzeugt. Ich glaube, die Klingonen sehen wir in Starfleet Academy relativ schnell wieder.
Wir wechseln kurz nochmal in das Universum von Christian S., der schreibt, was ist denn heute los? Paralleluniversen. Finde ich schwierig, weil ich nicht verstehe, wann diese entstehen sollen und bei welchen Entscheidungen passieren sie. Ne? Wir hatten darüber gesprochen, dass du zum Beispiel durchaus ein Vertreter bist der Theorie, dass wenn es Paralleluniversen geben könnte, dass sie dann quasi bei Entscheidungen entstehen. Ne? Also möglicherweise studiere ich Mathe oder studiere ich Bio und dann gibt es halt ein Paralleluniversum, in dem ich Mathe studiere und eins, in dem ich Bio studiere. Und Christian fragt dann, aber um welche Entscheidung geht's am Ende? Ne? Also auch bei Entscheidungen wie, ob ich jetzt einen Kaffee trinke oder nur was Größeres, wie morgen zu Star Trek und die Liebe kommen. Ja, das sind die richtigen Entscheidungen. Und was ist mit dem Hund, der sich entschließt, lieber gegen Felsen zu pinkeln statt gegen Baum? Entstehen dann auch Paralleluniversen wegen Hunden? So, oder was ist halt auch mit kleinen Entscheidungen, ne? Also was weiß ich nicht. Also wenn ich mir überlege, dass ich erst mit meinem linken Fuß anfange, meine Fußnägel zu schneiden, als mit dem rechten.
Also die analytische Philosophie, vor allen Dingen in den USA, hat da durchaus Theorien, in denen selbst in Materie eine Vorform von Freiheit besteht. Ich verweise hier auf den Professor Alvin Plantinga, der dann zum Beispiel an dieser Stelle sagt, ja, es gibt einfach Also es gibt eine unfassbar riesige Universenmatrix quasi. Mhm. Und tatsächlich, selbst in Materie ist eine Vorform von Freiheit. Und wenn du dann eben unterschiedliche Entscheidungen dieser Materie hast, also zum Beispiel irgendwie mit Quantenfluktuationen oder sowas, dann gibt es gleichzeitig das Universum, in dem das anders gelaufen ist. So, das heißt, dann wäre es wirklich unendlich viele gemeinsame Universen und es würden zu jedem Zeitpunkt unfassbar viele neue entstehen. So. Man kann aber gleichzeitig dann eben noch auch anderen PhilosophInnen folgen, die dann eben die Theorie eher verfolgen. Also es sind ja alles Arbeitstheorien, mit denen man dann irgendwelche anderen Sachen ableitet.
Wie, das ist nicht so bewiesen?
Ja, komisch, ne? Ja. Zum Beispiel die Theorie, dass es da wirklich um die wichtigsten Entscheidungen geht. Also so wie Robert Cain sagen würde, vielleicht haben den einige schon mal gehört, die am Freitag irgendwo waren, Torn Decisions, dass das die wichtigen Entscheidungen sind, an denen, also so Ankerpunktentscheidungen, an denen dann auch neue Universen aufgehen. Das ist alles möglich. Also wir werden es auch tatsächlich, glaube ich, nie erfahren. So.
Naja, wer weiß. Wer weiß.
Ja, ich nicht.
Ja, ich auch nicht. So. Ja. Ich glaube, damit ist das hinreichend ausgeführt. Wir können uns jetzt dann ein bisschen Kopfzerbrechen darüber machen, was das bedeutet und was unsere Entscheidungen wohl, also die Counterparts der Entscheidungen, also die sich anders entschieden haben, also die sich gestern dagegen entschieden haben, Eis zu essen zum Beispiel, ja, was die jetzt wohl so machen.
Keine Ahnung, schwitzen wahrscheinlich. Hast du aber gesehen, was Christian S. noch vorgeschlagen hat in seinem PS? Er hat noch einen neuen Vorschlag für unsere nächste Live-Podcast-Impro-Show gemacht.
Ja, hat er tatsächlich. Stimmt, ja. Da gibt es noch ein PS. Star Trek und die Transporterunfälle.
Ja.
Würden vielleicht mehr Leute begeistern.
Genau. Und dann statt Romanzen und Raumschiffe, Riker und Riker. Ich so, ganz witzig.
Ja, wir hatten schon am Freitagabend das ein oder andere Riker-Problem.
Ja, nicht, genau.
Das diverse so Riker-Probleme. Genau.
Ja,
das, es gibt auch Momente, die einfach so nie wieder entstehen werden. Ne?
Nee, tatsächlich, das ist das Schöne an der Live-Podcast-Impro-Show.
Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich den freundlichen Kollegen Nils, einen unserer Impro-Schauspielenden, jemals wieder ernst nehmen kann, wenn er sich auf einen Stuhl setzt.
Noch unsicher. Naja.
So viel dazu. Ich würde sagen, alles andere haben wir schon grob besprochen. Es ging dann auch noch um die Frage, für wen jetzt Prodigy eigentlich die perfekte Serie ist. Und ich glaube, da waren sich alle so grob einig, dass sie eine relativ breite Zielgruppe mittlerweile anspricht. Ne? Also sowohl die Menschen, die Star Trek mögen und erwachsen sind, die werden ja mittlerweile bedient, nicht zuletzt auch in der jetzt kommenden Folge, als auch die Menschen, die da vielleicht neu reinschnuppern und noch das eine oder andere erklärt bekommen.
Ja. Nur schade, dass niemand Prodigy entdeckt irgendwie.
Ja.
Also das wäre wirklich ganz nett.
Auf jeden Fall, das würde auch Prodigy ganz gut tun, ja.
Ja. Letzte Woche war der Moment, an dem die Leute, die zu einer Petition für Save Star Trek Prodigy zusammengeschlossen haben, mit Spenden ein Flugzeug über dem Netflix-Gelände haben steigen lassen, mit so einem Banner hinten dran, wo dann drauf stand Save Star Trek Prodigy again, quasi.
Das hat auch schon mal funktioniert bei irgendwas anderem. Was war denn das noch gleich? Es gab doch diese Flugzeugaktion schon mal.
Ich glaube, dadurch, dass Prodigy überhaupt übernommen worden ist und die zweite Staffel dann von Netflix ausgestrahlt worden ist.
Ah, guck, ja.
Genau. Naja,
wer weiß, mal was gucken.
Ja.
Ja. Ich meine, Netflix geht's ja, glaube ich, gar nicht so schlecht mittlerweile. Vielleicht haben die noch ein bisschen Geld übrig.
Netflix, schwarze Zahlen und meist konsumierter Streamingdienst.
Ja.
Ich weiß gar nicht genau warum, weil für mich ist Netflix relativ uninteressant jenseits von Prodigy. Aber so sei es, sag ich mal. Wenn sie genug Geld dann zusammenfinden für Prodigy, dann können sie von mir aus sehr, sehr erfolgreich sein.
Ich habe mich ja so ein bisschen vorbereitet auf diese Impro-Show tatsächlich, soweit man sich auf Impro-Shows vorbereiten kann, und habe mir alte Star Trek-Folgen angeguckt. Dazu passend muss ich ja noch mit Start eine Frage stellen. Was ist denn eigentlich jetzt los mit Home of Star Trek? Ich habe auf meinem Home of Star Trek, auf Paramount Plus, habe ich TOS gesucht und nicht gefunden.
TOS gibt's nicht auf Paramount Plus?
Nein, TOS gibt's auf Netflix. Also, what the heck?
Das haben wir bestimmt irgendwann mal besprochen. Ne?
Das kann sein, weiß ich nicht. Also für mich war das irgendwie sehr neu. Ich dachte wirklich, mittlerweile wäre jetzt alles. Also ich hätte gedacht, es gab so ein paar Nachzügler, dann hat es einen Moment gedauert. Also ich glaube, Next Generation hatte auch irgendwie noch ein bisschen gedauert, bis es dann da war. Aber ich dachte, dann wären irgendwann alle Star Trek-Serien dann auch bei Paramount gewesen, abgesehen jetzt von Prodigy.
Also ich bin gerade mal auf, wer streamt ist, um mal zu gucken, wo TOS läuft. Und tatsächlich läuft es bei Join mit einer Staffel.
Natürlich.
Und zwar zwei Episoden aus Staffel 2.
Nämlich die besten. Der Wolf
zum Schafspelz und Kenzie Tribbles. Das läuft aktuell auf Join.
Oh, so. Ja, Highlight.
Also gratis in der Werbeflatrate. Ne? Mhm. Auf Prime Video kannst du wie immer alles kaufen. Netflix, alle drei Staffeln in der Flatrate verfügbar.
Ja.
Wow, sind 5 Episoden verfügbar, auch aus Staffel 2, nämlich Stein und Staub, des Jahr des Roten Vogels, Computer M5, Brot und Spieler und ein Planet genannt Erde. bei Apple TV nichts in der Sammlung, bei Paramount Plus sind aber alle drei Staffeln in der Flatrate.
Habe ich nicht gefunden.
Ich gucke das doch da auch.
Ich habe
mich gerade gefragt, ob ich das letzte Mal, ob ich TOS lange nicht mehr geguckt habe, aber Paramount Plus... Nee, Moment mal.
Ich gucke jetzt noch.
Eine Episode in Staffel 2 4 Episoden, in Staffel 3 24. Was ist da denn los? Also vielleicht hat wie streamt ist auch ein Problem. Aber
ich gehe jetzt noch mal, wenn ich meinen Paramount Plus Login kenne. Ja. Ich gehe jetzt noch mal rein. So, pass auf. Star Trek. Entdecke mehr Star Trek. Und da fängt es ja schon an. Und jetzt hier gibt es so eine Suchlupe. Wenn ich da jetzt Star Track eigentlich. Ich habe auch Raumschiff Enterprise gesucht. Also es gibt einige Filme, also auch aus der, ich glaube, vielleicht sogar alle, da bin ich mir nicht ganz sicher. Das habe ich jetzt nicht genau geguckt. Es gibt die Short Tracks, es gibt die Animated Series.
Na, erstmal gute Nachrichten,
wie ich Next sagen. Generation. Ja,
und dann, also ich habe hier gerade, ich bin bei Paramount Plus, habe einen Button, Star Trek, die Original, The Original Series. Und da sind alle drei Staffeln komplett drin.
Dann tippe ich jetzt mir mal Original ein.
Du musst einfach nur auf Serien gehen und dann Sci-Fi and Fantasy auswählen. Und dann siehst du sofort alle Star Trek-Serien. PK, Strange Worlds, Lower Decks, Discovery, Next Generation, TOS, DS9, Voyager, Enterprise, Short Treks und Animated Series sogar.
Jetzt sehe ich es auch. Also ich habe hab das auf dem Fernseher gesucht. Ich meine, auf dem Fernseher müsste es mir eigentlich auch genauso angezeigt werden. Vielleicht war ich nur einfach zu blöd, es dann zu entdecken. Das ist ja krass.
Ja, nur eine Serie fehlt, lieber Sebastian.
Und das ist Prodigy.
Und das ist Prodigy. Und deswegen sprechen wir jetzt über Prodigy.
Weil sie fehlt. Weil
wir Paramount Plus ein Schnippchen schlagen wollen. So.
Ja, eigentlich fände ich es ja schön. Das gibt's ja gar nicht. Das ist tatsächlich da. Eigentlich fände ich es ja schön, wenn es wirklich Home of Star Trek wäre, ne? Aber gut. Und Liebe.
Fast Home of Star Trek.
Es ist fast Home of Star Trek und bleiben wird es wohl auch nicht. Was ist jetzt eigentlich am Ende? Nee, es läuft noch, das Bieterverfahren, ne? Es hat sich ja dann noch ein zweiter eingeschaltet irgendwie.
Ja, aber das ist wieder weggegangen.
Das ist wieder weggegangen?
Genau. Also das ist, der hat sich doch wieder zurückgezogen. Also ich glaube, Skydance ist ganz knapp davor. Ich habe gerade übrigens noch mal kurz auf Filme und Star Trek geklickt und tatsächlich haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 Filme, also alle.
Verrückt, immerhin. Kommt doch alle zu Paramount Plus, das ist offensichtlich Home of Star Trek, weil da gibt's auch TOS.
Und TAS.
Und TAS, ja.
Nur halt nicht Prodigy. So, wann nimmst du endlich mal eine Überleitung in Richtung Prodigy?
Deswegen können wir doch jetzt drüber sprechen. Das hast du ja eben schon gemacht, diese Überleitung. Deswegen lass uns jetzt endlich drüber sprechen, über diese tolle Serie, die es nicht auf Paramount Plus gibt und vor allen Dingen über die 13. Folge, die wilde 13. Folge.
All the world's a stage. Die ganze Welt ist eine Bühne.
Ja. Es ist eine bisschen verrückte Folge. Ich freue mich auf jeden
Fall. Alle Männer und Frauen sind nur Spieler.
Ist das ein Zitat?
Ja.
Ja.
Shakespeare? Und von wem? Ja, genau.
Ja. Von wem denn sonst?
In Wie es euch gefällt, ja. Ne, As You Like It. Wir haben tatsächlich ja auch schon mal wandernde Theatergruppen in Star Trek gesehen, nämlich in Conscience of the King. Und Shakespeare wurde ja sogar ins Klingonisch übersetzt. In, Sebastian, dein Lieblingsfilm?
Star Trek 6?
Richtig, Undiscovered Country.
Echt? Was soll das? Okay. Ich muss mal gucken, offensichtlich. Aber wir kommen da ja bald hin. Wir sind ja fast da.
In in einem Spiegeluniversum habt Flock sogar behauptet, dass Shakespeare der einzige terranische Schriftsteller war, dessen Werk fast identisch mit dem seines Prime Universe Gegenstück war. Also Shakespeare hat sehr viele Facetten offensichtlich. Sebastian, wir machen mal ein Intelligenzquiz. Ja, du bist ja ein Intellektueller. Ne? So.
Und die einen sagen so, die anderen sagen so.
Ich sage dir einen Fakt und du musst mir darauf zumindest eine einzige Episode nennen.
Boah, ja? Okay, krass.
Bis heute gibt es 18 Star Trek-Episoden, deren Originaltitel von Shakespeare inspiriert sind. So. Sag mir eine.
Ich kenne bestimmt.
Ich gebe dir sogar noch einen Tipp. Ja, es sind 5-mal TOS, 1-mal TAS, 2-mal TNG, 3-mal DS9, 1-mal Voyager, 5-mal Discovery und 1-mal Lower Decks.
Ja, wenn ich jetzt irgendwie gut wäre in Serientiteln behalten, dann können wir darüber reden. Wenn ich jetzt so eine Liste vor mir hätte.
Ich glaube, Serientitel kannst du eigentlich ganz gut. Es geht hier ja um Episodentitel.
Serientitel ist auch geil. Ja, wenn ich was kann, dann Serientitel. Ja, du wirst mir jetzt 20 nennen und ich werde sie alle kennen, aber so auf Knopfdruck. Wer von euch kann das schon, oder? Ja, na gut, ihr und du auch. Ach ja, gut, ist ja, na.
Fangen wir an gerne mit den TOS-Folgen, weil ich glaube, da war am wenigsten zu holen bei dir.
Ja.
Das sind Dagger of the Mind, Zitat aus Macbeth. Mhm. The Conscience of the King, habe ich gerade schon gesagt, ist ein Zitat aus Hamlet. By Any Other Name ist Romeo und Julia. Wink of an Eye ist aus Ein Wintermärchen. Und All Our Yesterdays ist wieder aus Macbeth.
Mhm.
Dann gibt es in TAS eine Folge, da ist es natürlich auch schwierig, da die heißt How Sharper Than a Serpent's Tooth.
Wow.
Und das ist ein Zitat aus King Lear.
Ja.
Dann haben wir in TNG The Mind's Eye, Hamlet-Zitat. Thine Own Self, wieder Hamlet-Zitat. Bei DS9 ist es Heart of Stone aus Was ihr wollt. Once More Unto the Breach ist aus Heinrich dem V. The Dog of War aus Julius Caesar.
Boah, das ist aber alles Special Interest, Alter.
Dann haben wir bei Voyager Mortal Coil aus Hamlet. Discovery mit Vaulting Ambition aus Macbeth. What's Past is Prologue aus Tempest. Such Sweet Sorrow aus Romeo und Julia.
Ja.
Und Such Sweet Sorrow 2.
Ach so.
Auch aus Romeo und Julia.
Und Such ich muss Sweet irgendwie Sorrow auf die 3.
In Discovery haben wir außerdem noch There is a Tide. Das ist auch aus Julius Caesar. Und in Lower Decks. Da hättest du eigentlich drauf kommen können. Ich habe gedacht, dass du zumindest auf die kommst.
Die
Where Pleasant Fountains Lie.
Natürlich, ja, klar.
Aus Venus and Adonis.
Aber wir können an der Stelle festhalten, ich bin eigentlich ganz froh darüber, ich bin kein Intellektueller. Das würde mich auch zu sehr unter Druck setzen irgendwie.
Ich hab ja auch keine Ahnung von Shakespeare. Das heißt tatsächlich, das ist eine Liste, die mir das Internet gegeben hat.
Ja. Danke, Internet.
Ja, vielen Dank, liebes Internet.
Ja, ich habe ja tatsächlich mal, ich habe einen Englischkurs Leistung gehabt, Englisch-Leistungskurs, könnte man sagen, ne?
Ja.
Und da haben wir unter anderem natürlich auch Shakespeare gemacht, aber wir haben vor allen Dingen, ich weiß auch gar nicht warum, Sonette gemacht. Also
Sonette?
Sonette.
Nette Autoren?
Ja, auch ein Sonette Autoren. Ich weiß nicht, ob Shakespeare nett war. Shall I compare thee to a summer's day und so weiter und so fort. Und viel
vielleicht
mehr.
Hat Shakespeare ja nie gelebt. Wer weiß das schon?
Wer weiß das schon, genau. Vielleicht ist ja Shakespeare auch eine Gruppe von vielen Autorinnen und Autoren gewesen. Oder vielleicht,
ist Banksy auch Shakespeare.
Auch das ist möglich. Ein Zeitreisender.
Ja. Du wolltest gerade irgendwas noch erzählen mit Sonetten.
Nee, das war's eigentlich schon. Ich überlegte gerade, ich kann mich an gar nicht mehr viel mehr erinnern aus meinem Englischleistungskurs. Wir haben bestimmt auch mal irgendwie, wir haben Macbeth gelesen. Aber da habe ich auch wenig Erinnerung dran, außer an den Prolog. Weil das ist die Nummer mit den Hexen am Anfang, ne?
Ich habe keine Ahnung. Ich hatte ja noch nicht mal Englisch überhaupt in der Oberstufe, tatsächlich.
Geil. Was hast du denn gemacht? Ein Mathe-Abi?
Ja, unter anderem. Aber ich hatte
ist auch Mathe im Abi im Übrigen.
Spanisch,
Latein. Latein?
Ja.
Ist ja interessant. Ja, das ist ja an mir vorbeigezogen, das mit dem Latein. Aber Spanisch?
Okay. klassisch-humanistische Bildung.
Natürlich, an unserem klassisch-humanistischen Gymnasium, meine Herren.
Richtig, genau.
Das war Bildung in
so, Hochkultur. Darf ich dir etwas über das Team hinter dieser Folge erzählen?
Unbedingt, sind wir immer noch nicht weiter. Das läuft ja heute irgendwie. Also es dauert,
Boah,
also
so lange. Es geht jetzt ganz schnell. Ja. Autor dieser Folge, Aaron J. Waltke, der hat neben den beiden Halbstaffel-Finalfolgen, die ja alle gemacht haben, auch noch Kobayashi gemacht. Mhm. Und damals hatte ich ja auch ein bisschen was über ihn erzählt. Und er wird in dieser Staffel noch eine weitere Episode schreiben. Der hat einige Erfahrungen bei Animationsserien, seit Trollhunters für das TV aktiv, vorher auf YouTube. Der war, und jetzt erinnerst du dich wahrscheinlich, dass ich das schon erzählt habe, der war Headwriter bei der Serie Unikitty.
Ich erinnere mich, dass du mir das schon mal erzählt hast.
Genau, aus dem Lego-Movie quasi, also so ein Rip-Off. Ja, und ansonsten war er Headwriter dann für Die Zauberer von Guillermo del Toro und hat noch einen Very Short Track geschrieben, nämlich Holograms All the Way Down. Ich weiß nicht, wir ignorieren diese Very Short Tracks wirklich intensiv weg, ne?
Ja.
Das muss man schon sagen. Aber sie sind halt auch nicht Kanon, ne? So, also können wir vielleicht auch tun.
Vielleicht können wir es ja, also ne, wir haben schon mal irgendwann drüber nachgedacht, vielleicht können wir sie ja in einem Adventskalender mal machen. Also nicht einzeln, sondern vielleicht können wir alle mal in einem Adventskalender besprechen.
Ja, das können wir vielleicht machen.
Ja.
Das stimmt. Regie dieser Folge hatte Andrew L. Schmidt. Der ist tatsächlich mal ein Neuling, aber auch jemand, den die Eggmans aus dem Trollhunters-Team mitgebracht haben. Der hat in dieser Staffel noch zwei weitere und in der nächsten Staffel noch vier weitere Folgen gemacht. Der ist seit 1991 im Animated-Bereich unterwegs.
Krass.
Also richtig lang schon dabei.
Und sehr
damals
alt.
Damals im Team, also so alt ist er jetzt auch nicht, aber der war damals schon im Team von Fievel, der Mauswanderer im Wilden Westen.
Oh.
Ja. Und der hat als Animator gearbeitet, also nicht Animateur, ne? Sondern nicht verwechseln, sondern ja. Animator. Ne? So. Und in dieser Rolle hat er schon für richtig viele Blockbuster gearbeitet. Und ich möchte dir ein paar nennen und es ist also wirklich, also der Mann hat Erfahrung mit Blockbustern, das kann man einfach nicht, das kann man nicht anders sagen.
Ja.
Also er hat angefangen 1999 mit dem ersten Meilenstein, war vielleicht Warner Brothers, der Gigant aus dem All, so, war ja auch ein relativ großer Renner dann.
Ja.
Aber es ging dann weiter, 2001 mit Pixar's Monster AG. Dann hat er bei Family Guy ein bisschen gearbeitet. Dann hat er Findet Nemo gemacht, The Incredibles, Ratatouille, Wall-E, Up,
krass.
Toy Story 3, Cars 2 und 3, Merida. Also der hat für all diese super Blockbuster hat er als Animator gearbeitet. Das heißt, also ich glaube, dieser Mann hat Erfahrung. Das kann ich mal definitiv sagen.
Ja, es ist wahrscheinlich auch ziemlich geil, wenn du bei all diesen Produktionen irgendwie beteiligt gewesen bist, oder?
Also ich stelle mir das ja, wobei natürlich nicht, ich weiß nicht, wie viele Animator da jetzt irgendwie bei Pixar an so einem Toy Story Film arbeiten. So.
Es werden wohl ein paar sein, aber ich meine, du bist ja dann in so einem Team und das ist doch bestimmt cool, wenn du dann irgendwie sagst, so, hey, pass auf, ich hab Wall-E. Da war ich bei, guck mal hier, das
Ich hoffe, dass es cool ist.
Das ist von mir.
Ich hoffe, dass es cool ist und nicht zu viel Crunch-Time beinhaltete. Das weiß ich nicht,
wie
Pixar damit umgeht.
Ich auch nicht.
Aber es ist immerhin noch Disney-Konzern und Disney-Konzern ist jetzt nicht dafür bekannt, so unfassbar gut mit mit Menschen umzugehen.
Nee.
Nee. Aber das ist jetzt auch eher die traditionelle Perspektive. Regie hat Andrew L. Schmidt zuerst bei Trollhunters gemacht in 2016. Und aktuell ist er bei Apples Wandler erstmalig Regiechef. Das ist auch wieder eine Animated Series auf Apple TV Plus.
Okay. Wandler. Sagt mir gar nichts. Ja.
Mir auch nicht. Aber ich bin ja auch nicht so im Animated-Bereich unterwegs, außerhalb von Star Trek. So.
Mhm.
Und ab und zu Marvel.
Wie wird denn das geschrieben? Ich schreibe das direkt mal.
Wandler.
Ja.
W-O-N-D und dann großes L-A.
Ah ja, sehe ich gerade. Mhm. Interessant.
Wenn du möchtest, können wir in die Folge reingehen.
Sehr gerne.
Wir starten tatsächlich auf der USS Dauntless, wo Vice Admiral Catherine Janeway einen verwirrten und doch noch immer amnesiegeplagten Diviner verhört. Wir hatten ja in der letzten Folge irgendwie gesehen, dass er sich vielleicht doch an Sachen erinnert, aber es wirkt irgendwie jetzt noch immer nicht so völlig klar, irgendwie, was seine Erinnerung angeht. Der liegt auf einem Bett, ist offensichtlich sehr gezeichnet von den Ereignissen, an die er sich weiterhin kaum erinnern kann. Und Janeway versucht, irgendwie Informationen aus dem rauszubekommen. Unter anderem, indem sie ihm Chakotay unter die Nase hält. So. Quasi.
Such,
das Gegenstück, such, das Voyager-Gegenstück von Riechsalz.
So.
Ja. Er erschreckt sich auch sofort.
Ja, zu Recht. Aber es löst was in ihm aus. Also, das muss man ja schon mal festhalten, weil wann hat Chakotay zuletzt bei jemandem was ausgelöst?
Ja, genau. Außer bei Seven of Nine, aber das wollte nun wirklich keiner wissen.
Nee.
genau, vorher hatte er noch irgendwie gemurmelt, ja, sie haben das Schiff und seine Tochter gestohlen.
Ja. Also ein bisschen was ist da auf jeden Fall übrig, ne? Also es ist nicht so, als wäre die Festplatte gelöscht.
Genau. Der gerade ankommende Dr. Noom und Ascensia, die hören das im Gang, was er da so brabbelt, und beziehen das erstmal auf Chakotay. Was ich erstmal ein bisschen komisch finde, warum hinterfragen sie denn nicht, dass der Diviner die Protostar quasi so als sein Schiff bezeichnet? Also er sagt, they took it. Und ich denke so, ja gut, aber was hast denn du damit zu tun?
Ja, das ist richtig. Ja, aber gut, ich meine, er sagt wirres Zeug. Ich meine, wo willst du da anfangen? Ne?
Ja. Ja gut, aber Janeway ist ja schon auch auf Basis dieses wirren Zeugs, das nimmt sie ja schon zur Handlungsmotivation.
Ne? Ja, stimmt schon, ja.
Nachdem Janeway Chakotay ihm unter die Nase hält, wird er dann nervös und versucht sich zu erinnern und das führt dann zu einem Schockzustand, weil er Erinnerungen an seine Mission zurückbekommt, gerät in Panik, labert noch wirreres Zeug über die Mission und die Intrusion und dann kommt Dr. Noom mit einem Hypospray und sediert ihn wieder. Ja.
Es reicht. Er braucht Ruhe.
Ja, genau. Also klassischer Arzt, das reicht jetzt mit der Befragung, ne? Also es wäre so ein Dr. Coddle-Ding irgendwie.
So. Oh, long time, ja.
Das Hypospray ist interessanterweise nicht so wie die anderen Dinger, die wir in der Serie schon gesehen haben, sondern es erinnert eher an das von Bones in Star Trek 2009.
Also ich habe darauf geachtet. Also eher so ein etwas Größeres mit so einem Knopf quasi.
Nee, das wäre ja wieder wie in TOS. Nee, mehr so noch phallusartiger.
Ach so, in 2009. Jetzt bin ich wieder bei dir. Okay, ja.
Auf jeden Fall eine interessante Designentscheidung, aber auf der Dauntless ist ja eh so ein bisschen was, alles ein bisschen anders.
Ja.
Während der Diviner sich dann zurück, also während er sich erholt, sagt Ascensia, ja, wir haben so ein leeres Rettungspot gescannt von der zerstörten Relay-Station. Und die Logbücher zeigen erstens, dass es von Barnes Frex gestartet wurde und es von einem unbekannten Schiff gerettet wurde.
Das heißt,
und Janeway ändert daraufhin den Kurs.
Ja?
Ja, genau. Also genau. Janeway ändert daraufhin den Kurs und sagt, das ist keine Rettungsmission mehr, das ist jetzt eine Jagd. Wobei ich das Gefühl habe, dass Janeway jetzt erstmal diesem unbekannten Schiff hinterher jagt, die Barnes Frex aufgenommen haben, oder?
Ja, sonst haben sie ja gerade nichts. Ne? Also einen anderen Anhaltspunkt haben sie ja nicht. Ja.
Genau, deswegen müssen sie jetzt erstmal zur Protostar. Müssen sie jetzt erstmal nicht zur Protostar, weil die Protostar haben sie gerade nicht. Ja.
Genau.
Heißt aber, genau wie du gerade schon gesagt hast, Barnes Frex hat überlebt und kann ihn dann völlig sauer und aufgeregt ihnen erzählen, dass da ein paar Kinder gekommen sind und seine Station zerbombt haben.
Ja. Ja, und damit weiß aber dann, also sollte es so kommen, und ich habe die Vermutung, dass es vielleicht auch nicht so kommt, weil sollte es so kommen, wüsste Janeway ja, dass offensichtlich nicht Chakotay an Bord ist, ne? Weil im Moment hat sie ja noch so ein bisschen die Hoffnung, dass sie da Chakotay wiederfindet. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie das noch ein bisschen in die Länge ziehen.
Ja, also ich meine, wir kommen irgendwann zum Ende der Episode. Sie machen ja eher noch mehr Fässer auf, als dass sie schließen. So.
Ja, das stimmt.
Ich bin total gespannt, was mit Chakotay ist.
Stimmt, ja, wir wissen es ja auch nicht, genau. Ja.
Fast so gespannt, wie ich bin, was mit einer anderen Figur dieser Serie ist. Aber dazu später mehr.
Ja. Ja.
Und wo ist echt Dreadnought? Gibt es den eigentlich noch? Naja, wir gehen auf die Brücke der Protostar. Da reflektiert Dahl gerade ihre Situation und Captain Slock erzählt er von ihrer ursprünglichen Hoffnung, zur Sternflotte zu stoßen, eine Hoffnung, die natürlich durch diese entdeckte Superwaffe zerstört wurde.
Also nochmal ein kleines Recap von der letzten Folge im Prinzip.
Genau. Stardate 61296,9, nur nochmal als Hinweis, die Stardates funktionieren wirklich viel, viel besser als bei Trains New Worlds. Da hatten wir es immer gemacht und es war immer so ein Running Gag, dass sie nicht funktionieren.
Ja.
Wir sind jetzt hier 12,6 Punkte weiter als bei Asylum, wo wir das letzte Mal ein Stardate gehört haben. Okay. Also passt so. Ich finde, die Stimmung ist ziemlich gedrückt, oder?
Ja, irgendwie, ja. Ich meine, die sind ja jetzt auch nicht glücklich darüber, dass sie da mal eben an der Station angedockt sind und irgendwie die Hoffnung hatten, dass jetzt vielleicht auch alles besser wird oder ja, was auch immer. Ich glaube, die hatten ja schon auch Bock auf Starfleet und so weiter. Jetzt ja. Haben sie diese Station zerstört und wissen eigentlich, dass sie ja in einer scheiß Situation sind. So, ne? Also sie können Starfleet nicht kontaktieren, sie können nicht hinfliegen, sie können ihnen nicht sagen, wir haben das Schiff eigentlich nicht gestohlen, sondern wir sind geflohen von noch schissenerem so und so weiter und so fort. Ne? Also sie wissen ja, dass sie im Moment nicht die Wahrheit loswerden.
Und Zero hatte sogar noch herausgefunden, dass jede Kommunikation mit der Sternenflotte dazu führen könnte, dass diese Waffe die Systeme der Föderation infiziert.
Ja.
Das wussten wir ja bislang noch nicht.
Nee, stimmt. Ja.
Wir haben ja gedacht, das müsste nur durch so einen Scan passieren.
Ja.
Also richtig blöde Situation irgendwo.
Auf jeden Fall. Da kann man eigentlich auch froh sein, dass die Sternflottenbasis da jetzt zerstört ist, weil wer weiß, was die noch, ne, wenn die da einen Funkkontakt aufgenommen hätten und so weiter und so fort.
Ach, du meinst, dass der Virus quasi so weitergehen würde?
Ja, könnte ich mir schon vorstellen, oder?
Naja gut, das würde schon Sinn ergeben, ne? Ja. Weil ansonsten müsste die Protoss ja wirklich mit jedem Schiff erstmal Kontakt haben.
Ja.
Was bastelt Dahl da eigentlich am Waffenschrank rum?
Bastelt der am Waffenschrank rum?
Ja, der steht vor so einem Waffenschrank. Und da liegt sein Kommunikator drin und so liegt auch noch sein Kegel- und Scheibenspiel.
Aber ist das nicht sein Schrank gewesen, sein Fach, sein so? Und der nimmt halt seinen Kommunikator auch raus und pappt ihn ran, ne?
Aber es sieht aus, als wäre es der Maschinenraum, wo er da ist. Und da sind ganz viele Waffen drin.
Ja, weiß ich auch nicht so genau.
Und halt ein paar Sachen von Dahl.
Vielleicht mag er es da ganz besonders.
Ich bin, keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall gestolpert irgendwie, weil da so viele Waffen waren.
Das ist mir tatsächlich nicht weiter aufgefallen, aber ich habe auch eher auf den Vordergrund geachtet und darauf, dass er sich seinen Kommunikator ansteckt und ich habe mich eher gefragt, warum der überhaupt ab war.
Ja, vielleicht hat er geschlafen vorher. Er erklärt auf jeden Fall, dass sie alles versucht haben, um die Waffe loszuwerden und jetzt sagt er auch Phaser und Transporter. Ne? Mhm. Jetzt haben sie also den Transporter auch versucht, das haben sie in der letzten Folge noch ausgeschlossen. Aber gut, irgendwann wirst du halt auch verzweifelt und versuchst dann mal irgendwann alles zu machen. Ne?
Also ja, ich meine, man könnte ja auch so Sachen versuchen wie in ein schwarzes Loch beamen oder in eine Sonne oder sowas, ne?
Ja, oder einfach irgendwo ablegen, zur Föderation fliegen und sagen, ey, pass mal auf, da ist eine Waffe, wir wussten nicht, wie wir das Ding irgendwie deaktivieren. Flieg da mal hin.
So. Ja.
Sie empfangen auf jeden Fall, das haben wir am Ende der letzten Folge schon gesehen, einen Notruf von einem mysteriösen M-Klasse-Planeten. Darum liegt allerdings eine subraumbasierte Verzerrung und die blockiert alle Scans und sie können nicht rausfinden, warum der Notruf gesendet wurde.
Mhm.
Aber sie scannen Lebenszeichen und deswegen beschließen sie jetzt, na gut, wenn wir nicht zur Föderation können, können wir zumindest deren Werte hochhalten. Das heißt, wir können mal gucken, was los ist und ob wir helfen können.
Das hatten sie auch schon in der letzten Folge quasi beschlossen und jetzt setzen sie es in die Tat um.
Genau. Auch wenn Jenkins zweifelt, ob sie überhaupt helfen können, weil sie Loser sind.
Ja, Jenkins ist so ein bisschen in dieser Folge irgendwie, weiß ich nicht. Also der ist also auf jeden
destruktiv.
Fall. Ja, destruktiv vielleicht ein bisschen, aber vor allen Dingen auch ein Schisser, ne?
Ja.
Also ist ein Bremser, ein kleiner Bremser, ja.
Ja. Bevor sie runterbeamen, sehen wir, dass es Murph nicht gut geht. Rock Tuck entscheidet, an Bord zu bleiben und sich um ihn zu kümmern, während der Rest der Crew den Planeten erkundet. Ich finde, der arme Murph sah richtig elendig aus, oder?
Ja, wie ein Haufen Schleim.
Ja, ja. Und auch hier, Jenkin will auch da bleiben, da war aber nicht.
So. Ja. Ja, der hat keinen Bock irgendwie auf Außenmissionen und so, ne?
Ja, der hat irgendwie gerade auf gar nichts Bock, aber das ändert sich ja mitten in dieser Mission, Gott sei Dank.
Ja.
Kaum auf der Planetenoberfläche angekommen, schauen sich da Zero, Gwyn und Jenkum um und denken, wow, hier ist ja alles super ruhig und friedlich.
Juhu!
Sah wirklich schön aus.
Ja.
Nichts deutet irgendwie auf Ärger hin. Jenkum macht sogar einen Witz, dass sie gleich wieder einpacken und zurückfliegen können. Allerdings hatte das Beamen länger gedauert als gewöhnlich. So.
Ja,
was
genau.
Ein Hinweis auf Interferenzen sein könnte. So.
Ja, habe ich mich auch sofort gewundert. Ich war ganz froh, dass Dahl das dann auch gesagt hat.
Aber dann wird es plötzlich interessant, weil dann tauchen zwei Einheimische auf und stellen sich als James T. und Sulu vor.
What?
Also erstmal schießen sie auf Jenkem, aber das war mehr so ein Schreckmoment und so ein Warnschuss.
Ja.
Ja, James T. und Sulu, was hast du gedacht?
Ja, erstmal habe ich gedacht, ich hätte mich verhört, aber dann stand es ja auch in den Untertiteln, ne, mit Sulu,
ja.
Die ich dann immer anhabe. Ja, bis dahin war es irgendwie unklar, aber es schien mir auch, ne, sie auch mit diesen Fake, diesen zusammengenähten Starfleet-Uniformen, also dass es ein Fake war, war ja relativ schnell klar, aber warum, das war mir ja, war mir nicht klar.
Ja, die verhalten sich irgendwie auch seltsam,
ja.
Ne? Also neben diesen Uniformen, sie begrüßen halt auch unsere Leute als Starflight-Crew.
Ne? Ja.
Und freuen sich total. So. Erstmal, die Uniform.
Mhm.
Ich glaube ja, dass das Grün schon mal eine Anspielung ist, weil bei TOS ja die goldenen Uniformen der Kommandodivision eigentlich grün sein sollten.
Ach echt?
Ja, Kirk hat ja auch so ein paar wirklich grüne Wickeltuniken. So.
Ja.
Und die wollten eigentlich diese grünen Uniformen machen, um die Farbpalette der damaligen Farbfernseher abzubilden. Aber dann haben sie das halt gedreht und haben gemerkt, dass das halt Gold wirkt, wenn
geil.
Du dieses Grün nimmst. So.
Mhm.
Und dann haben sie halt wirklich grüne genommen irgendwann.
Geil.
Ja. Wirklich golden, habe ich grün gesagt? Wirklich
ja,
golden.
Ja, ja, ich habe sie, aber ich habe dich verstanden. Ja.
Ja, ja. Und tatsächlich haben auch alle diese von diesen Aliens da, haben alle das Sternflottenabzeichen mit der Operations-Abteilung.
So. Mhm.
Klar, sie haben auch kein anderes gesehen, ne? Aber ja, das ziehen sie alle durch. Und jetzt noch die Erwähnung. James
ja.
T. ist natürlich eine Referenz auf James T. Kirk.
Ja.
James T. wird von D. Bradley Baker gesprochen,
mhm.
der auch tatsächlich versucht, William Shatner so ein bisschen zu imitieren. D. Bradley Baker ist der Sprecher von Murph.
Ah, okay.
Und spricht grundsätzlich in jeder Folge irgendwie noch andere Prodigy-Charaktere.
Mhm.
Sulu wird von Eric Bauser gesprochen, der auch versucht, George Takei zu imitieren. Und Bowser war die Stimme von Barnes Frex.
Mhm.
Und auch hier wieder spricht einige Nebenfiguren sowohl in Prodigy als auch in Lower Decks.
Mhm.
Sie nennen die Sternflotte Starflight und die Föderation Federation. So.
Ja.
Federation hat mich ein bisschen an The Dreischer erinnert.
Ja, ne? Muss ich auch kurz drüber nachdenken. Ja.
Aus Calypso, beziehungsweise ich glaube die erste Folge der dritten Staffel Discovery.
Ja.
Genau. Über die Federation auch The Dreisch genannt.
Ja.
Und bei Starflight bin ich mir nicht sicher.
Mhm.
Wir haben, also es gäbe einen Deep Cut. Vielleicht ist er ein bisschen weit hergeholt. Vielleicht ist es auch einfach nur, dass sie irgendwie überlegt haben, wie könnte Starfleet denn falsch verstanden heißen.
Ja.
Aber tatsächlich wurde Starflight schon mal von Gene Roddenberry benutzt als Wort. Und zwar, und jetzt kommen wir zu irgendwas, was mal ein Mysterium war. Gene Roddenberry hat ja mal für die Titelmelodie von Star Trek, ne?
Ja.
Da hat er mal Textzeilen geschrieben.
Oh ja, da erinnere ich mich dran.
Mhm. Damit er mehr Geld bekommt, weil dann hat er ja getextet und kriegt da auch Geld und nicht nur Alexander Courage für sein Theme halt. So, ne?
Ja.
Und tatsächlich lauten also eine von den Textzeilen ist My Love is Wandering in Starflight.
Geil.
My Love is Wandering in Starflight.
Okay.
Genau. Ja. Also das Wort Starflight stammt grob gesagt tatsächlich auch von Gene Roddenberry.
Auch, ja, okay. Auch wenn er es nicht quasi synonym benutzt hat für Starfleet oder das, er hat halt nicht überlegt, ob er Starfleet irgendwann mal Starflight nennt, sondern es war einfach ein Wort.
Genau.
In dem Song, ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Referenz war oder ob das einfach Zufall ist.
Ja.
Naja.
Aber witzig, es könnte es ja. Wenn es ein Deep Cut ist, dann wäre es natürlich wirklich ein Deeper.
Ja. Aber da kommt ja auch noch einiges.
Ja.
So, Janeway informiert Dahl jetzt auf Nachfrage, dass keine Sternflotte jemals in dieser Region war und es auch keinen Erstkontakt gab. Also können diese Leute unmöglich Sternflotte sein. Trotzdem führen James T. und Sulu die Crew in ihr Dorf, das sie New Enterprise nennen, und wo sie die Logs vorführen wollen. Mhm. Live Logs and Proper.
Ja, vor allen Dingen Proper, ja.
Ja, und das Zeichen ist auch noch falsch, ne? Also,
ja.
Mittelfinger und Ringfinger zusammen und die anderen beiden abgespreizt. Ich weiß nicht genau, was das für ein Zeichen ist eigentlich.
Und man, West Coast oder so?
Ja, das stimmt, könnte sein. Das könnte wirklich West Coast sein. Ja.
Ich glaube, man überkreuzt die Finger noch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, egal. Spätestens da habe ich mich dann schon gefragt, wie kann man denn bitte so viel so falsch verstehen? Also wenn es irgendwo eine Vorlage gab, also die es ja offensichtlich gegeben haben muss, weil sie ja inspiriert worden sind, wie kann man denn so viel so falsch verstehen?
Na ja, aber denk dran, die hatten ja nichts zum Aufzeichnen. Also dann mag irgendwie der Typ, der da gelegen hat, noch einmal gesagt haben, live long and prosper.
Ja.
Und dann, keine Ahnung, dann kam so ein bisschen Flüsterpost dazu und am Ende wurde daraus live long and proper.
Also du meinst, dass sie die ganzen Geschichten nur durch mündliche Übermittlung haben? Ja, klar.
Ja, kann auch, ja, glaube ich schon.
Ja, könnte schon gut sein.
Ist ja lange her, ist ja, keine Ahnung, wie lange das her ist, 100, 120 Jahre oder sowas?
Auf der anderen Seite wird uns ja dann später erzählt, dass sie ohne Probleme eine Brücke im alten Design bedienen können.
Ja, weil sie doch das Bordbuch hatten, oder?
Und da steht nicht James T. Kirk drin oder so? Oder Starfleet?
Naja, also wenn du ein Bordbuch von deinem Auto hast, steht da auch nicht Sebastian Sonntag drin.
Nee, aber Audi oder Mercedes oder Hyundai, von was auch immer dieses Auto ist.
Ja, so.
Also da könnte aber schon auch Starfleet drin stehen.
Das stimmt. Starfleet könnte wirklich so. Aber weißt du eigentlich, was das hier kulturhistorisch oder kulturwissenschaftlich ist, was wir hier sehen? Das ist es tatsächlich, nämlich, da gibt's, das ist ein kulturhistorisches Phänomen. Was ist denn heute mit Sprache los? Es ist wirklich sehr, sehr warm, Leute.
Es ist wirklich, es ist sehr warm.
35 Grad hier oder sowas. Ja. Naja, okay. Also weißt du, was es ist?
Aneignung, Kulturaneignung. Nee, ich habe keine Ahnung.
Das ist der Inbegriff eines sogenannten Cargo-Kults.
Cargo, okay. Also,
hast du schon mal gehört?
Nee, ja, doch. Das Wort irgendwie kommt mir bekannt vor. Aber füll es mit Inhalt bitte für uns.
Stell dir vor, du bist auf so einer abgelegenen Insel und auf einmal tauchen da Leute mit krassen Sachen auf, die du noch nie gesehen hast. Also Flugzeuge, Radios, all so ein Zeug. Und du denkst dir, wow, das muss Magie sein.
Ja.
Also fängst du an, das nachzumachen, baust Landebahnen aus Bambus, funkst mit selbstgemachten Geräten in den Himmel in der Hoffnung, dass die Götter oder in diesem Fall die Starflight-Crew wiederkommen und dir mehr Zeug bringen. So. Mhm. Genau das ist bei den Enterprisians passiert. Also da ist ein Typ aus der Enterprise abgestürzt, erzählt ihnen was von Starfleet und die bauen sich daraus ihre eigene kleine Welt zusammen. Alles, was sie von Starfleet mitbekommen haben, wird heilig gesprochen und nachgemacht, aber halt ein bisschen schräg, weil sie die echten Zusammenhänge nicht checken.
Ja. So. Ja.
Und tatsächlich gibt es das auf der Erde. Und zwar mehrfach. Ein klassischer Cargo-Kult ist der John Froome-Kult auf der Insel Tanna in Vanuatu im Südpazifik.
Okay, ich bin gespannt.
Erstmal, woher kennen wir Vanuatu?
Kommt mir auf jeden Fall bekannt vor.
Von der Top-Level-Domain.vu. Das nur nebenher. So.
Nee, aber gibt's da nicht auch irgendwie, weiß nicht, gehört das zu den Inseln, die irgendwie durch den Klimawandel verschwinden werden oder so? Also ich habe irgendwie
das Gefühl, möglich.
Ich habe den Namen schon mal gehört in irgendeinem anderen Zusammenhang.
Die Geschichte des John Froome-Kults geht so. Während des Zweiten Weltkriegs kamen US-amerikanische Truppen nach Tanna, also diese Insel, und brachten riesige Mengen an Cargo mit, also Güter, Lebensmittel, Kleidung, Werkzeuge und so weiter. Mhm. Für die InselbewohnerInnen, die sowas noch nie gesehen haben, magisch. Mhm. Mega. Ne? Jeans.
Wow. Ja.
Wow.
Also 501, ja.
Und sie haben dann gesehen, dass die AmerikanerInnen bestimmte Rituale ausführten, um diese Magie zu bekommen. Nämlich Landebahnen bauen, Uniform tragen, über Funk kommunizieren. Mhm. Und immer wenn sie das gemacht haben, kamen immer mehr Flugzeuge mit noch mehr Cargo. Daraus entwickelte sich dann ein Cargo-Kult. Und als der Krieg vorbei war und die Truppen abgezogen sind, haben die Einheimischen versucht, diese Rituale nachzuahmen. In der Hoffnung, dass die Götter zurückkehren und wieder Cargo bringen würden.
Krass.
Also haben die Landebahnen aus Stroh gebaut, haben Holzflugzeuge nachgestellt und haben einen Kult um eine mysteriöse Figur namens John Froome gebildet, von dem sie glaubten, er würde eines Tages zurückkommen und ihnen noch mehr Reichtümer bringen.
Und John Froome ist wer? Genau?
Ja, Fun Fact, ja. John Froome könnte sich auf John from America beziehen. Also.
Ach geil, okay, ja.
Weil die sich wahrscheinlich vorgestellt haben mit John from America.
Ja.
John Froome. So.
Geil. Okay, klar.
Und tatsächlich, ja. Obwohl das ziemlich skurril klingt, gibt es den John-Froome-Kult tatsächlich noch heute. Jedes Jahr am 15. Februar feiern die AnhängerInnen den John-Froome-Day in der Hoffnung, dass er irgendwann zurückkehrt.
Ja. Ja, aber gut, ich meine, ist ja irgendwie auch nachvollziehbar, ne? Also, wenn du irgendwie, es würde uns ja wahrscheinlich nach wie vor genauso gehen, wenn jetzt irgendwelche Aliens landen würden. Naja, gut, wir würden vielleicht jetzt nicht anfangen, weil Kommunikatoren aus Pappmaché nachzubauen, obwohl.
Ja, wer weiß.
Ja.
So. In TOS wurden Cargo-Kulte schon öfter thematisiert, weil das so ein total faszinierendes Thema auch in der amerikanischen Geschichte ist.
Ja.
In der TOS-Folge A Piece of the Action. Kennst du die?
Nee, ich glaube nicht. Zweite Staffel?
Ich glaube ja. Da geht es auch um einen Cargo-Kult und zwar auf dem Planeten Sigma Iota 2. Mhm. Da hat die Crew der USS Horizon vor Jahren versehentlich ein Buch zurückgelassen. Und zwar ein Buch über die Chicagoer Mafia-Banden der 1920er.
Okay.
Und die Iotaner haben das gefunden und sind sehr geschickt im Kopieren und haben das Buch als Anleitung genutzt und ihre gesamte Gesellschaft hat den Mafia-Stil aufgebaut.
Geil.
Und als Kirk und Co. dann da auftauchen, müssen sie sich quasi in dieser kriminellen Unterwelt durchschlagen, die komplett auf irdischen Gangsterfilmen basiert.
Das ist aber eine geile Idee. Okay, muss ich mal gucken.
Und das wird auch noch spannend. Am Ende der Folge lässt McCoy nämlich aus Versehen einen Kommunikator auf dem Planeten.
Natürlich.
So. Und das ist quasi der Gag am Ende. So, das Ding könnte dann die Iotaner dazu inspirieren, ihre Technologie komplett nach Starfleet Art weiterzuentwickeln. Also der Kult könnte sich quasi wiederholen, nur diesmal mit Warp-Technologie quasi. Also das ist ein schönes Beispiel dafür, wie leicht so ein Cargo-Kult entstehen kann.
Ja, ja, ja klar.
Als Michael Piller damals, also der Showrunner von TNG und später DS9, als der für TNG geschrieben hat, hatte er einen Vorschlag für eine Fortsetzung von A Piece of the Action eingereicht. Mhm. So. In der die USS Enterprise auf ein anderes Schiff treffen würde, dessen Captain behauptet, James T. Kirk von der Enterprise zu sein. Und das soll dann in Wirklichkeit ein jotisches Schiff sein, also von Sigma Iota 2, das auf der im Kommunikator entdeckten Technologie basierte.
Geil. So.
Und dann sollte dann die Gesellschaft irgendwie zwar von der Sternflotte inspiriert sein, aber das alles durch die Linse der Gangstermentalität des 20. Jahrhunderts pervertieren und sowas. Eigentlich eine ganz coole Idee, die Michael Piller da hatte, ja. Wurde aber halt in TNG nicht umgesetzt.
Und nicht so weit entfernt von dem, was wir jetzt hier sehen, ne?
Ja, genau. Mhm. Das Ganze haben wir natürlich in Voyager noch gesehen mit Living Witness, ne? Als die Heimatwelt der Kyrianer mit Trümmern aus dem Konflikt übersät ist, den die Voyager im Orbit hatte. Und ja, unter anderem auch dem Doktor. Und dieser Konflikt, das Verständnis der Kyrianer und Vaskana von ihrer gemeinsamen Geschichte total beeinflusst. So.
Ja. Ja. Ja, spannende Folge.
Bei Voyager gibt's auch noch so ein Ding, ich glaube, das ist 7. Staffel, Natural Law heißt die Folge. Da gibt's so Ventu und Chakotay und Seven sind mit ihrem Shuttle im Lebensraum von indigenen Jägern und Sammlern abgestürzt. Mhm. Und die fangen dann an, Chakotay und Seven zu imitieren. Also die Männer malen sich Chakotays Tätowierungen auf und die Frauen tragen Teile von Schrotttechnologie auf dem Auge. So.
Ja.
Ja, also Cargo-Kulte, lange schon ein Ding in Star Trek. Und irgendwie ist das hier auch faszinierend. Ne? Also die Enterprisians haben keinen blassen Schimmer, was Starfleet wirklich ist, aber sie verehren es wie das Größte überhaupt. Quasi Track-Fans ohne Internet.
Ja.
So.
Aber irgendwie, auch wenn sie keine Ahnung haben, offensichtlich, also vielleicht haben sie ja doch ein paar Werte mitbekommen, ne? Weil, also so eine Art Zusammenhalt gibt es ja da schon in dieser Gesellschaft, ne? Also das.
Ja, sie machen das Beste draus, auf jeden Fall. Ne?
Ja. Und nehmen vielleicht auch das Beste unbewusst mit. Bewusst oder unbewusst, ja.
Genau. Also es ist irgendwie charmant.
Auch. Ja.
Ja. Wir erleben dann, wenn die auf New Enterprise ankommen, eine seltsame Show.
Ja.
Also erstmal New Enterprise selber wirkt wie ein Schiff halt mit Gondeln.
Aber zusammengetackert halt von irgendwelchen, aus irgendwelchen Materialien.
Sah dann ein bisschen weniger als wie ein Constitution-Class-Schiff aus, sah eher so aus wie die USS Hiawatha aus Discovery Staffel 2 Brother. Wo Jet Reno dann noch irgendwie versucht, irgendwelche Leute zusammenzuflicken.
Ja.
Hast du, ist dir da noch was aufgefallen? In New Enterprise irgendwelche Verweise?
In New Enterprise. Also wir sehen ja eine Brücke dann, also bist du schon bei dem Spiel.
Das sehen wir später. Aber ja. Vorher gehen sie noch ein bisschen da durch.
Ja, stimmt. Also rechts und links gibt's dann so Baracken, wo dann offensichtlich auch die Leute wohnen innen drin. Aber nee, gerade weiß ich nicht, worauf du hinaus willst.
Wir sehen dann noch so ein paar Enterprisianer beim Sparring.
Mhm.
Und das Sparring, die machen Kirk Fu. Also die klassische James T. Kirk Kampftechnik.
So. Ach so, okay.
Den doppelten Axtgriff, einen offenen Handschlag, die Doppel-Ohrbox, ne? Wenn da irgendwie jemand direkt vor einem steht, dann haucht man einfach auf beide Ohren.
Ja.
So. Das fand ich sehr, sehr schön. Mhm. Und dann gibt es noch diese große Statue von Anson, dem quasi deren Heiland. So.
Mhm.
Da könnte ich jetzt natürlich zu viel interpretieren, aber auf den Schultern waren so vertikale Rillen. Das wirkte so ein bisschen wie die Uniform der Sternflotte in der ersten und zweiten Staffel von Discovery. Aber wer weiß das schon so genau?
Wer weiß das schon so genau?
Jenkem sagt dann, können Sie diesen Dummköpfen glauben? Die verkleiden sich und tun so, als wären sie von der Föderation.
So. machen wir nicht das Gleiche.
Genau, neben diesem offensichtlichen Gag, dass unsere Prodigies gerade exakt dasselbe machen, gab es das tatsächlich auch schon mal in Star Trek, dass Leute sich verkleidet haben und so getan haben, als wären sie von der Föderation. Erinnerst du dich daran?
Nee, spontan nicht.
Das war eine Voyager-Episode mit dem schönen Titel Live Fast and Prosper, beziehungsweise auf Deutsch Lebe flott und in Frieden.
Oh, flott ist ein schönes Wort, sag mal viel zu selten.
Wirklich großartig.
Flott, genau. Lebe flott. Flott.
Da haben sich so ein paar GaunerInnen als Sternflotte ausgegeben. Die haben gefälschte Uniformen, ein Fake-Raumschiff und nutzen das, um andere Spezies zu betrügen, indem sie sagen, dass sie Föderation sind. So.
Geil, ja. Ja. Das ist wahrscheinlich einer der in den letzteren Staffeln irgendwo, ne?
Genau, also irgendwie, ja, würde ich auch sagen. Weiß ich aber nicht mehr genau,
wann. Ja. Interesting. Mhm.
Sie treffen dann auch auf Good Dr. Boons, der nach einem verschwundenen Kadetten fragt. Der ist aber nicht aufgetaucht. Wir erfahren nachher auch, welcher Kadett das ist. Dr. Boons, natürlich ein Verweis auf Bones, auf Dr. Leonard McCoy.
Mhm.
Ja. Und Boons wird von einem Sprecher gesprochen, den wir sehr, sehr gut kennen, nämlich Fred Tatasciore.
Mhm.
Der spricht in Lower Decks Shax.
Ah, okay. Ist mir gar nicht aufgefallen. Genau. Okay.
Und in dieser Folge spricht er nicht nur Dr. Boons, sondern auch diesen Fähnrich Garrowick nachher in dem in der Nachricht, die dann auch nachher abgespielt wird.
Ja.
So, und jetzt kommen wir zu dem Theaterstück, von dem du die ganze Zeit schon sprechen möchtest. die Logs.
Mhm.
So. Die Aufführung beginnt mit einem Captain's Log, das von einem gewissen Anson erzählt wird. Und laut den Logs sah die Besatzung der USS Enterprise eine Gefahr auf dem Planeten, durfte aber nicht eingreifen. Und Anson David Garrowick, wie wir später erfahren, den die Enterprisians als Anson verehren, bot sich an, auf den Planeten zu gehen, um zu helfen.
Mhm.
Was mir aufgefallen ist, sie haben auf jeden Fall die Original-Sounds. Ne?
Ja.
Also wir hören den Whistle, ne?
Ja.
Den Boats Whistle, den man immer hört. Genau.
Ja.
Und ich finde auch die Türen klangen sehr, sehr ähnlich.
Stimmt, ja. Also das funktioniert offensichtlich, ja.
Dann haben wir Sprock.
Ja.
Auch übrigens gesprochen von Fred Tatasciore,
mhm,
mit dem Signature-Satz Most Illogical.
Ja.
Und Scott E., ebenfalls gesprochen von Eric Bowser,
mhm,
mit schottischem Akzent allerdings.
Ja, schön.
Und Anson selber, der sich als Bearer of Crimson vorstellt. Das habe ich erst nicht verstanden.
Ja, auch nicht, also weiß ich auch nicht.
Was denn, Bearer was heißt Träger.
Ja.
Und ist Crimson? Ist eine Farbe. Nämlich Purpur quasi.
Ach so. Aber das
also
heißt,
Träger des Purpur, das heißt, du kannst das quasi mit Redshirt übersetzen.
Ja, stimmt.
Bearer of Crimson.
Wow, das ist eine ganz neue Dimension für Redshirts.
Ja, so. Anson Garrowick gab es tatsächlich.
Mhm.
Und zwar haben wir den in TOS sogar gesehen und wurde namentlich vorgestellt in der TOS-Episode Obsession. Ich weiß nicht, ob du dich an diese Episode erinnern kannst. Wenn, wäre es sicherlich keine gute Erinnerung. Da dreht sich alles um Kirk.
Ja.
Und der hat so eine persönliche Vendetta gegen eine Wolke. weil diese Wolke hat vor Jahren Crewmitglieder von ihm getötet.
Ich muss jetzt gerade an diese Super Mario Wolken denken. Kennst du die? Mit den Hammerbrüdern drauf, die da immer so Hammer runterwerfen? Egal.
Ja, wenn da wenigstens Hammerbrüder drauf gewesen wären. Es ist einfach nur eine Wolke und die schwebt über den Planeten und tötet Menschen. Und
ist auch nicht nett.
Kirk hat dann seinen Captain-Ahab-Moment und ist total fixiert darauf, das Ding zu zerstören. Und zieht die gesamte Enterprise in seinen persönlichen Rachefeldzug mit ein.
Cool.
Und dann kommt dann Ensign Garrowick ins Spiel. Der ist der Sohn von Captain Garrowick, einem alten Mentor von Kirk, der bei einem ähnlichen Angriff gestorben ist. Mhm. Und Garrowick Jr. ist frisch an Bord und kämpft mit seinem eigenen Schuldgefühl, weil er denkt, er hätte den Tod seiner Kameraden verhindern können. Und Kirk sieht dann in Ensign Garrowick so ein bisschen sein jüngeres Ich und beide müssen sich letztlich ihren Schuldgefühlen stellen, um die Mission zu überleben.
Mhm. Okay, deep.
Ja. So, und das Stück, was wir dann gesehen, zeigt, wie Garrowicks Shuttle im Wald abgestürzt ist, wie er die Dorfbewohner vor einem bösen Wesen warnte, das er The Gallows nannte, beziehungsweise das haben offensichtlich die Enterprisians verstanden. Und Garrowick hat die Dorfbewohner wohl gewarnt, nicht in die Wälder zu gehen, aber einige Krieger haben diese Warnung ignoriert und sind nie zurückgekehrt. Und nach hat sich eine Krankheit im Dorf verbreitet. Bevor Garrowick der Krankheit erlag, versprach er den Dorfbewohnern, dass Starfleet eines Tages zurückkehren würde, um sie zu retten.
Und here we are.
Ja, genau. Während Sulu übrigens von Garrowicks Ankunft berichtet, wird das TOS-Thema noch gespielt. Mhm. Das ist auch nicht das letzte Mal in dieser Folge. Während alle die Aufführung beobachten, wird Dal immer skeptischer. Und er sieht tatsächlich in den Enterprisians so ein bisschen eine Parallele zu seiner eigenen Crew, weil beide eine Lüge leben, ohne es wirklich zu wissen.
Ja.
Er fragt sich deswegen, ob es überhaupt eine gute Idee ist, diesen Leuten zu helfen und hinterfragt auch einmal mehr, glaube ich, so ein bisschen ihre eigene Mission, weil er so wirklich so ein bisschen lost ist jetzt.
Kann man ja, klar.
Verstehen, finde ich.
Ja, total. Also es liegt ja irgendwie auf der Hand. Also sie kriegen quasi vorgeführt, wer da was sie sind, so, ne?
Ja, irgendwie schon. Und plötzlich taucht dann noch ein krankes Mädchen namens Hurrah auf und bricht vor der Brücke zusammen. Hurrah, natürlich ein Verweis auf Uhura. Und Hurrah wird gesprochen von Samantha Smith. Die wiederum kennen wir aus Strange New Worlds. Ist Schauspielerin von einer der beiden Anführerinnen der Kylie. Und an die Kylie wirst du nicht erinnern, aber die Kylie waren selbst sowas wie ein Cargo-Kult. Das war nämlich die Spezies, die in unmittelbarer Nähe zu Xahir beim Kampf der Discovery und der Enterprise mit Control beeinträchtigt waren und die deswegen eine Warp-Bombe entwickelt haben. Das war die allererste Folge Strange New Worlds.
Ja.
Im Piloten quasi. Ja. Hurrah behauptet, The Gallows gesehen zu haben und beschreibt es als ein Wesen mit leuchtenden Augen, das Rauch ausatmet und Tod bringt. Ja, und als Zero Hurrah untersucht, stellt er fest, dass auch Dal jetzt Anzeichen der Krankheit zeigt. So.
Bisschen Spannung hier noch mit reingebracht.
Ja. Jenkem hat sich übrigens mittlerweile völlig dem Aberglauben hingegeben. Ne? Das ist alles böse.
Ja, was mit dem los ist, ist echt unklar. Ja, genau. Ja. Aber ja, der hat's verloren irgendwie.
Ja, genau. Also den hat's gekillt an dieser Stelle tatsächlich, ja. Zero's Tricorder funktioniert nicht richtig. Subraumstörung, machst du nichts. Ne?
Ja.
Aber Zero ist zuversichtlich, dass sie ein Heilmittel finden können, aber dafür müssen sie die Quelle der Krankheit entdecken. Und das machen jetzt Gwyn, Jankum und Rock Tuck. Die machen sie auf den Weg in den Wald, um The Gallows zu finden, während Zero und Dal im Dorf bleiben, um den Zustand von Hurrah und halt auch Dal zu überwachen. Und Rock Tuck wird dafür extra halt von der Protester auf den Planeten gerufen, obwohl es Murph immer noch nicht besser geht, sondern eher schlechter. So.
Ja, aber ne, offensichtlich, wenn Rock helfen kann und dann sucht er sich den oder diejenige aus, der es am schlechtesten geht gerade. Und
genau.
Ja, das ist dann Dal.
War das Triage schon?
Genau. Oh Gott.
Nein. Ja. Janeway ist ja oben und kann sich um Murph kümmern.
Ja, auch wenn sie ein bisschen ratlos dann zurückbleibt.
Ein bisschen, ja. Währenddessen kümmert sich Dr. Boons um Hurrah und Dal. Hurrah sagt nochmal, warum sie überhaupt im Wald war. Nämlich, weil sie den Hilflosen helfen wollten, ganz wie Ensign ihnen es gesagt hat. Und das war so ein bisschen das, was du, glaube ich, eben meintest. Ne? Also die haben dann eben schon ein paar Werte mitgenommen.
Ja, genau. Und das ist ja irgendwie auch schon ganz cool. Also die haben sie dann schon übermittelt bekommen und Ja, also wenn schon Cargo-Kult, dann kann man ja auch irgendwie ein paar der guten Sachen mit übernehmen.
Absolut, hehres Motiv quasi.
Ja.
Ja. Dell verzweifelt schnell, weil sein ganzer Körper juckt. Boons setzt ihn aber dann Egel in den Nacken und sofort hören die Beschwerden auf.
Das fand ich einen ganz schönen Moment, ne? Weil er dann ja auch selber sagt, so, ja, wir sind irgendwie nicht total doof, ne? Man unterschätzt sie halt dann irgendwie die ganze Zeit, ja, ne? So nach dem Motto, ihr Blöden spielt da so Star Trek nach und ihr habt überhaupt gar keinen Plan von gar nichts. Ja, nee, doch, haben sie, ne? Also sie haben schon ihre eigenen Dinge dann auch ein Stück weit entwickelt und wissen sich zu helfen.
Voll. Und das fand ich so einen guten Moment. Also ja, einerseits natürlich, weil diese Holzegel dann doch irgendwie an Dr. Phlox erinnert haben.
Ja, stimmt.
Aber,
das,
dieser Moment, der alles auf den Punkt bringt, irgendwie Boons schaut Dahl tief in den Augen und sagt im Prinzip sowas wie, hey klar, wir sind keine echten Starfleet-Offiziere, aber das heißt nicht, dass wir nicht an das glauben können, wofür Starfleet steht.
So.
Mhm. Und das ist so der Kern des Ganzen. Also diese ganzen Leute haben die ganzen Mythen und Rituale um Starfleet gebaut, fast wie ein Cargo-Kult.
Ja.
Aber Boons macht ja klar, dass es sie für sie eben nicht nur ums Nachahmen geht. Ne? Es geht darum, an die Ideale und Werte zu glauben, die Starfleet repräsentiert. So.
Ja.
Also dieses, wir haben vielleicht nicht die echte Technologie oder das Wissen, aber wir haben das Herz im rechten Fleck. So.
Ja, ja, genau. Und damit hat er da dann nochmal eine kleine Denkaufgabe gegeben.
Ja, und es zeigt, wie stark dieser Glaube in ihnen verankert ist, auch wenn sie sich ein bisschen in die Details verheddert haben. Und das ist auch genau das, was kulturwissenschaftlich Cargo-Kulte oft ausmacht. Sie ahmen Dinge nach, die sie bewundern, mhm, und füllen die Lücken dann mit ihrer eigenen Interpretation aus. So.
Ja, das kann ja auch durchaus dann offensichtlich zu was führen.
Ja, genau. Also hier haben wir auf jeden Fall kulturelle Kontamination, die diesem Volk nicht so schlecht bekommen ist, offensichtlich.
Ja.
Also unabhängig davon, dass es dann auch technische Kontamination gab und das war ein Problem. Aber erstmal, die kulturelle Kontamination war nicht so schlecht für das Volk. Weißt du aber halt nicht vorher. Deswegen sollte man es wahrscheinlich trotzdem lassen.
Ja, vermutlich.
In der medizinischen Einrichtung sind auch Garrowicks Uniform, Phaser und Kommunikator zu sehen.
Mhm.
Auch ein bisschen unterschiedlich mit Abständen voneinander. Da war die Produktion nicht ganz kontrolliert, als man dieses Bild mehrfach gezeigt hat.
Okay.
Aber gut. Ich fand, dass Garrowicks Uniformhemd auch eher nach den neuen Star Trek Filmen aussah als nach TOS.
Dieses abgerissene Stück da.
Ja.
Mhm.
Was natürlich auf Dauer die Frage stellen kann, ob wir uns eher im Kelvin-Universe befinden, ne? Mit Prodigy. Aber
ja, die Frage hast du ja schon mal irgendwann aufgemacht, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Aber ja. Ja, stand jetzt die Frage, unklar.
Genau, die Frage wird uns nur irgendwann der Alpha-Kanon beantworten können, ja, quasi, indem sie Prodigy irgendwann mal zitieren.
Stimmt.
Weil auch dieses, auch das Badge unterscheidet sich irgendwie von TOS.
Mm.
Weil TOS waren ja so eingenähte Badges und hier haben wir eins mit erhabenem Rand und so Einsatzabzeichen auch.
Ja.
I don't know. Wir gehen in den Wald. Da untersucht das Trio, das da jetzt unterwegs ist, die Umgebung. Jenkins wird langsam nervös. Also ist er ja so schon die ganze Zeit im Prinzip, aber wird nochmal nervöser, weil der Wald so düster und bedrohlich wirkt.
Mhm.
Aber Gwyn wieder mit einem bemerkenswerten Satz. Ich habe gelernt, die Wahrheit niemals zu fürchten.
Ja.
Das hauen die mal eben so raus.
Das ist schon geil, ne? Ja.
Großartig, ja, wirklich.
Und das wenn ist, du halt stehen bleibst, dann wirst du die Wahrheit nie erfahren, so, ne? Ja, ist schon, ja.
Sind sofort mir meine philosophischen Synapsen angegangen. Das ist so ein bisschen Sokrates, der hat auch irgendwann mal gesagt, ein ungeprüftes Leben wäre nicht lebenswert. Also man soll sich mit der Wahrheit auseinandersetzen, auch wenn sie schmerzhaft ist.
So. Ja.
Und dann wird das Ganze hier, also Gwyns Satz wird so eine Art Manifest für ihre gesamte Reise. Also die hat keine Angst mehr vor der Wahrheit, weil sie weiß, dass sie befreien kann. So, das war ja auch schon ihr Ausweg von Tas Lamora irgendwo.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Mhm.
Und das finde ich einen riesigen Schritt in ihrer persönlichen Entwicklung, wenn sie das hier reflektiert und so ausspricht. Weil dann ist sie bereit, sich den ganz großen Fragen des Lebens zu stellen, ohne sich von der Angst vor dem Unbekannten lähmen zu lassen.
Mhm.
Also viel weiter als ihr Vater. So.
Ja, auf jeden Fall. Und auch viel weiter als am Anfang, wo sie ja gar nicht so ganz sicher war, ob sie alles hören will, was ihr Vater ihr dann am Ende sagen kann. Ne?
Ja, genau, genau. Aber am Ende wollte sie es ja hören. Und der Vater hat aber halt Angst vor der Wahrheit und will die Wahrheit nicht, ja, der, also der will irgendwie lieber in Richtung Zerstörung gehen.
Ja.
Und das finde ich bemerkenswert, dass hier Gwyn mit einem Satz zeigt, nein, ich bin weiter. Ich bin weiter als du.
Ja. Weiterhin eine sehr starke Figur, ja.
Ja, absolut. So, plötzlich hören sie ein Grollen und sehen Rauchwolken aufsteigen. Die Gruppe nähert sich vorsichtig der Quelle des Geräuschs und entdecken schließlich das Gallows. Beziehungsweise, es ist ein abgestürztes Shuttle der Enterprise, die Galileo.
Was ungefähr das gleiche ist, ja.
Ja, Klasse F-Shuttle, das kennen wir aus TOS Metamorphosis. Gibt noch ein zweites Enterprise-Shuttle mit diesem Namen, das sehen wir in The Galileo 7. Das erste sehen wir in The Galileo 7 und das zweite sehen wir in The Way to Eden. Und in Strange New Worlds sehen wir auch eine Galileo, die sieht allerdings ein bisschen anders aus. Es ist natürlich unklar, ob das jetzt nur eine optische Neuinterpretation ist oder ob das ein ganz anderes Shuttle ist. Ne? Also das weiß man aber in Strange New Worlds ja nie.
Ja.
Und in Star Trek 5 sehen wir auch Shuttles vom Typ 4, Typ 6 und Typ 7 namens Galileo.
Ach, guck.
Und in TNG auch noch. Ja. Es stellt sich raus, dass das Shuttle seit über einem Jahrhundert Plasma leckt, das in Verbindung mit den einheimischen Dilithiumkristallen eine toxische Reaktion hervorruft und die Umgebung verseucht.
Ups.
So. Kurzer Wissenschaftscheck, Sebastian. Glaubst du, das ergibt Sinn?
Da es Dilithium nicht gibt, ist es eine schwierige Frage.
Ich finde die Frage sogar noch einfacher. Also ja, du hast erstens recht. Ja, es gibt kein Dilithium. Und das Spannendere ist aber, dass Plasma eigentlich keine bestimmte Substanz ist, sondern eigentlich ein Zustand einer Materie.
Ja.
Also sowas wie fest, flüssig, gasförmig haben wir halt plasmaförmig. Und Plasma besteht immer aus geladenen Teilen, die durch extreme Temperaturen oder elektrische Felder entstehen. Und jetzt ist Plasma hier etwas, das halt da so raustropfen kann und dann in diese Dilithiumkristalle reinfällt. In der Realität würde Plasma, das aus dem Shuttle austritt,
verdampfen.
Niemals jahrhundertelang bestehen bleiben, sondern irgendwie mit der Umgebungsluft reagieren. Ja, verdampfen könnte sein, aber sich auflösen, vielleicht auch eine Explosion hervorrufen, könnte alles sein, aber nicht raustropfen und mit irgendwelchen Kristallen interagieren.
Okay.
Also das ist
Bullshit.
Müsste rein chemisch eigentlich Bullshit sein. Ja. Egal. Gwyn versucht sofort, diese Information an Zero weiterzugeben, aber die subspatialen Störungen machen die Kommunikation unmöglich. Aber Zero muss von dem Plasma wissen, damit er ein Gegengift entwickeln kann. Und sie brauchen zu lange, um wirklich zu ihm zu gehen. Weil die Zeit ja auch knapp wird. Das wissen sie zwar nicht so hundertprozentig, aber wenn wir nachher in die Krankenstation gehen, wissen wir, wie krass das war.
Ja.
Jenkem entwickelt einen Plan. Der sagt, naja, das ist ein Klasse-F-Shuttle und das müsste dann eigentlich über eine alte Duotronic-Kommunikationsanlage verfügen. Und die könnte stark genug sein, um durch die Störungen durchzudringen.
Ah, schöne Idee. Aber eine wackelige Nummer.
Also eine wackelige Nummer. Doppelt gesehen.
Ja.
Weil erstmal ist das eine These. Und zweitens wackelt das Shuttle.
Ja.
Aber ich find's bemerkenswert, dass er das als Ingenieur weiß, dass Klasse F-Shuttles mit Dutronic-Kommunikationsanlage ausgestattet sind. Er aber nicht weiß, dass Tellariten die Gründungsspezies der Föderation sind.
So. Ja, ist ein Punkt. Auf jeden Fall.
Na gut.
Ja, man kann sich, er ist halt einseitig interessiert.
Genau, monothematisch unterwegs. Ja.
Ja.
So, das Shuttle wackelt gefährlich, könnte jederzeit abstürzen und das würde wiederum alles zum Explodieren bringen. Trotzdem springt Jenke mutig an Bord und bittet um ein königliches Tellaritenbegräbnis. Das wiederum kennt er.
Ja.
Es gibt königliche Tellaritenbegräbnisse.
Und die sind schön.
Ja. In der Krankenstation spitzt sich die Lage zu. Hurra und Dahl drohen zu sterben, aber in dem Moment kommt ein Ruf. Jenkem aktiviert die Kommunikationsanlage des Galileo-Shuttles, sendet ein Signal an Zero, das die toxischen Ursachen der Krankheit bestätigt und es Zero ermöglicht, ein Gegenmittel herzustellen.
Hm.
Während Jenkem um das Überleben quasi der Crew wirklich interessante Sachen macht, versuchen sie nebenher noch einen Plan zu machen, um die da irgendwie rauszukriegen. Mhm. Problem, der Autopilot der Protostar funktioniert wegen der Interferenzen nicht und sie müssen nah ran, um unsere Prodigies irgendwie wegzubeamen.
Ja.
Dabei zeigt übrigens die Transporterkonsole dasselbe Biohazard-Symbol an, das wir in First Contact zum ersten Mal sehen, also es ein Plasma-Kühlmittel-Leck gibt.
Ach was. Okay.
Also auch hier kleiner Deep Cut. So. Also geht's nur manuell. Und die Protostar fliegen ohne Jenkem, Rock und Gwyn, findet Dahl relativ schwierig. Deswegen beschließt Dahl, die Einheimischen um Hilfe zu bitten und beamt Uhura, also Hurra, James T. und Sulu an Bord der Protostar und lässt Holo Janeway die Brücke in ein Retro-Design des 23. Jahrhunderts verwandeln, das den Enterprisians vertraut ist.
Was ja erstmal eine schöne Idee ist. Ja, also,
ja,
sieht ja erstmal sehr, sehr hübsch aus, ja. Aber, ja,
und wir hören auch wieder die TOS-Fanfare dabei.
Ja, klar. Also, wann nicht jetzt, so. Aber nichtsdestotrotz fand ich es bemerkenswert, dass die durch ein Technical Manual jetzt jedes Schiff fliegen können, oder, ja, keine Ahnung.
Das so aussieht wie die Enterprise.
Okay.
Janeway hat übrigens behauptet, dass sie offline gehen würden, wenn sie sich dem Verzerrungsradius nahe genug nähern würden, um eine Rettung durchzuführen. Mhm. Aber das passiert nicht und auch die Holokonsolen scheinen davon nicht betroffen zu sein.
Stimmt, ja.
Naja. Mhm. Also mit den Enterprisians, die jetzt als temporäre Crew fungieren, fliegt die Protostar in die Höhle, rettet Jenkem, Gwyn und Rock Tuck im letzten Moment. Und ein herabfallendes Stück Delizium aktiviert auch noch die Log-Wiedergabe der Galileo und die Prodigies erfahren, dass die Figur, die die Enterprisianer Ensign nennen, in Wirklichkeit eben Fähnrich David Garrowick war. Mhm. Und gerade als die Crew in Sicherheit gebracht wird, stürzt das Shuttle endgültig ab und wir sehen quasi eine Art Vulkan aus dem Berg herausstürzen.
Was ich mich jetzt gefragt habe, sind jetzt alle bis auf alle Ewigkeit verseucht oder ist das Problem jetzt damit gelöst? Also einfach in die Luft gegangen und jetzt ist halt vorbei.
Es wird kurz danach gelöst tatsächlich. Also erstmal die Protostar landet vor New Enterprise, bringt die drei HilfsoffizierInnen zurück.
Die jetzt Helden sind.
Die sind Helden und die Prodigies zeigen denen dann auch noch, wie der Vulkaniergruß richtig ausgeführt wird, beeinträchtigen die kulturelle Entwicklung der Enterprisianer noch weiter. Aber das nur nebenher. Dahl lässt die Höhle verschließen. Wir sehen, dass Jenkem den Höhleneingang beschießt und dann bricht er zusammen.
Genau. Ja.
Damit ist dann die Giftquelle für immer beseitigt.
Das heißt, die Explosion, die war jetzt nicht so tragisch. Offensichtlich.
Offensichtlich hat sie kein Plasma aufgeschleudert.
Ja.
Aber sie geben ihnen ja auch medizinische Vorräte mit.
Hm.
So, damit die Krankheit, die durch das Shuttle verursacht wird, heilen können.
Auch ein Eingriff.
Also auch ein Eingriff, ja. Der aber wiederum anderen Eingriff irgendwo zurückfahren möchte.
Ja.
Das Ganze wird hier auch nochmal Second Contact genannt. Wir sprechen jetzt in letzter Zeit öfter darüber, wie wichtig eigentlich der Second Contact ist. Aber tatsächlich müssen sie hier natürlich irgendwo den Grat finden zwischen Einmischung in die Kultur und ja Autonomie dieser Kultur zu berücksichtigen. Aber auf der anderen Seite haben sie sich ja schon kontaminiert. Deswegen müssen sie da irgendwie auch dafür sorgen, dass diese Kontaminierung nicht zum Aussterben von allen führt. Ein schwieriger Grad ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob sie jetzt da alle so mit wahnsinnigem Fingerspitzengefühl unterwegs sind.
Ja, aber dieses Problem, das ist ja kulturwissenschaftlich auch eines, das wir hätten, ne? Also mit den unkontaktierten Gemeinschaften.
Ja, ne? Ja, klar. Mhm.
Was wäre denn, wenn wir durch Zufall irgendwie die mal kontaminieren? So.
Ja.
Und dann würden wir damit ein Gift freisetzen oder sowas. Dann müssen wir sie dann nicht auch heilen und dann komplett kontaminieren mit dieser Heilung? Es ist eine schwierige Kiste,
finde ich. Ja, mega schwierige Kiste, aber ich meine, du kannst ja auch nicht, ne, irgendwie kannst du ja nicht aussterben lassen. Und das ist ja auch das, was uns in Star Trek immer wieder gezeigt wird, ne? Also wenn es darum, also um das medizinische Wohl eines Volkes geht, dann wird die oberste Direktive ja auch gerne mal ein bisschen weiter gefasst.
Ja. Wie war es denn bei Penpals? Hat Picard nicht diesen Planeten verbrennen lassen?
Ja, ich glaube, da war irgendwie sowas. Das war ein bisschen schwierig.
Ich muss Penpals, ich frage mich hier jedes Mal, ich muss irgendwann Penpals mal wirklich wieder gucken.
Ja, ich erinnere mich aber auch auf jeden Fall an Lava und so. Da war irgendwie sowas.
Das war noch nicht ganz das Ende der Folge, denn wir gehen nochmal kurz zu Rock Tuck. Die ist wieder auf der Protostar, freut sich wieder sich um Murph zu kümmern, aber Murph ist nicht mehr da.
Ja.
Und dann sehen wir plötzlich, dass auf dem Boden so ein bisschen
Schleim.
Lymphe ist oder Schleim oder was auch immer. Ja. Ne, so. Und wir sehen an der Wand, dass Murph sich verpuppt hat.
Hä?
Tja.
Was ist da los?
Murph ist Cass? Wird das ein großer Schmetterling? Nein, keine Ahnung.
Ja.
Spannend, oder?
Wir kriegen ein neues Crewmitglied. Wer hätte das gedacht?
Baby Murph.
Ja, wer weiß, oder vielleicht kommt ja auch da irgendwie ein kompletter Starfleet-Officer raus schon.
Vielleicht haben sie auch gehofft, dass das ähnlich erfolgreich wird wie der Mandalorianer und dann haben sie gedacht, okay, wenn wir Baby Murph produzieren, dann können wir noch mehr Merch verkaufen. So wie bei Baby Yoda oder Grogu oder wie das Viech heißt.
Gibt's, verkaufen die Star Trek Merch zu Prodigy?
Wahrscheinlich. Bestimmt, schon, oder? Ja. Ich würde auf jeden Fall Murph verkaufen.
Ja, je nachdem, wie er aussieht, wenn er denn da rauskommt. Also wenn da wirklich was Süßes bei rauskommt. Aber ich würde mir auch einen alten Murph, wenn er nicht klebrig und glibberig ist, so ein Kuschelmurf würde ich mir auch auf jeden Fall, glaube ich.
Ein Kuschelmurf. Ich würde sagen, ich fange mal gerade an, meine Meinung zu dieser Episode darzulegen.
Vielleicht hatten sie ja auch gehofft, Murph erfolgreich wird wie hier Dings von The Orville. Wie heißt er denn noch gleich?
Yaphit?
Ja, genau. Aber vielleicht ist das nicht geworden und dann haben sie ihn schnell umgewandelt. Yaphit ist
nicht erfolgreich. Also bei aller Liebe für The Orville, erfolgreich ist das nicht.
Yaphit hat doch hinterher... Das ist ein
Nerdprodukt.
Es ist ein Nerdprodukt, aber ja, Yaphit hat doch hinterher sogar eine Beziehung hier zu Dr. Dingsby.
Ja, Yaphit selber ist erfolgreich, das stimmt, aber
Yaphit als Merch
meinst du? Als Merch. Ja. So.
Egal, ja.
Ich fand diese Episode hat das Niveau von Prodigy gehalten und mal wieder gezeigt, was Prodigy kann, nämlich innerhalb dieser horizontalen Erzählung und innerhalb von Charakterentwicklungsmomenten tolle Geschichten zu erzählen, tolle episodische Geschichten zu erzählen, die richtig Star Trek-ig sind. Also das macht Prodigy hier wirklich, wirklich gut. Und das Schöne ist ja, wenn man mal denkt, dass Leute irgendwie, also das, sagen wir mal so Jugendliche, irgendwie 13, 14 oder sowas, gucken sich diese Episode an. Ich weiß nicht, wie die denen gefällt, weil ich bin nicht 13, 14. Aber wenn sie ihnen gut gefällt, dann haben sie ja wirklich gesehen, was Star Trek ist.
Ja,
also das ist ja nicht so, dass sie irgendwie, dass die Serie hier diese Jugendlichen blenden würde oder sowas. Ne? Das ist ja richtig Star Trek hier. Das ist ja genau das, was sie dann auch erwarten können, wenn sie sich irgendwie dann, wenn sie denken, ja gut, dann gucke ich mir mal auch das klassische Star Trek an. Natürlich sieht es besser aus. Ne?
Ja.
Aber das sind ja genau solche Geschichten, die man erwarten kann, wenn man TOS guckt, wenn man TNG guckt. TNG,
ja, voll.
Voyager oder Strange New Worlds oder sowas.
Hm.
Also dementsprechend, finde ich schön. Hm. Finde ich richtig schön.
Ja, ich kann mich da nur grob anschließen. Ich finde es halt auch immer wieder bemerkenswert irgendwie, dass sie hier jetzt auch, vor allen Dingen jetzt hier so in dieser zweiten Staffel quasi, noch mehr uns hier so typische TNG-Folgen zeigen, die aber total Spaß machen, die gut produziert sind, die funktionieren vielleicht auch in der Kürze der Zeit, weil ich meine, das sind ja eingedampfte TNG-Folgen am Ende, aber irgendwie fehlt mir auch gar nicht so wahnsinnig viel. Und was sie ja jetzt in dieser zweiten Staffel quasi machen, ist halt ja auch zunehmend irgendwie mehr Anspielungen und das ist natürlich irgendwie auch ganz witzig. Und ich meine, davon war die Folge ja irgendwie voll, selbst für Leute, die sich jetzt noch nicht so wahnsinnig oder die sich nicht so wahnsinnig auskennen oder sich jeden Mist behalten, aber schon allein, ne, diese ganzen Settings und so weiter. Ich fand's auch echt wieder gut. Also ich habe viel Spaß gehabt, ich habe gelacht und war gut unterhalten, 20 Minuten lang. Was will man da mehr? Also ich meine, ne, also auch wenn du jetzt so drüber nachdenkst, ne, gucke ich jetzt so eine Folge TNG oder Voyager, also da muss ich ja nämlich dann auch durch diese 45 Minuten durcharbeiten, die mitunter ja auch gar nicht immer so ganz leicht konsumierbar sind. Oder gucke ich mir das Gleiche an, quasi in einem flotten Storytelling, gut aussehen, schnell, in 20 Minuten, so für zwischendurch. Ist doch super. Snackable Content von Star Trek.
Ja, ja, und natürlich. Also wir haben jetzt irgendwie mit TNG und Voyager Serien, die jetzt nicht mehr so erzählt sind, wie die normale Erzählgeschwindigkeit und Erzähldichte unserer Zeit so wäre. Wobei ich das nach der ersten Folge Rings of Power auch nochmal hinterfragen würde, ob diese Erzählgeschwindigkeit nicht doch wie in den 90ern ist.
Erste Folge der zweiten Staffel? Oder erste Folge der ersten Folge? Okay, ich habe hier
erste Folge der zweiten Staffel.
Alles klar, da bin ich ja nicht.
Aber trotzdem, also wir haben hier eine moderne Erzählgeschwindigkeit, wir haben 23 Minuten und sehen trotzdem eine TNG-Folge. Das hast du sehr, sehr schön zusammengefasst.
Ja.
Ich bin total gespannt, ob ihr das ähnlich seht oder ob ihr vielleicht irgendwo über irgendwas gestolpert seid. Dazu haben wir ja Kommentare, damit ihr das loswerden könntet.
Ja, und wir schauen jetzt in die YouTube-Kommentare rein, neuerdings, habe ich gehört. Und wenn ihr was bei Facebook losmacht, dann... Genau, ja, wir lesen nicht schon mal, du hast recht, wir vergessen sie immer nur zu erwähnen. Und wenn ihr was bei Facebook losmachen wollt, dann macht das. Ich wäre da im Zweifel.
So.
Und jetzt sind wir beide weg erstmal.
Jetzt sind wir beide weg und gehen schlafen. Ist ja schon 4:30.
Es war ein langer Tag, genau. Beenden wir ihn an dieser Stelle.
Macht es gut.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.